Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Folge 75 und wie immer auch diesmal mit Florian.
Und mit Ruth. Schöne Folge 75.
Hallo, ebenfalls. Ja, in meinen Aufzeichnungen steht immer noch 77, aber ich glaube, das Rätsel werden wir nicht mehr lösen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was du da aufgezeichnet hast. Hast du die Folgen ohne dich aufgenommen?
Vielleicht.
Die geheimen Folgen.
Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist vielleicht, also ich habe einfach immer quasi fortlaufende Nummern. Vielleicht haben wir einmal irgendwie eins als Spezialfolge tituliert.
Nein, die haben auch alle fortlaufende Nummern. Nein, ich weiß nicht. Bist du irgendwie besoffen nach Hause gekommen und hast irgendwie ins Mikrofon gequatscht und gedacht, das wäre eine Folge?
Nein, also nicht Aufzeichnungen im Sinne von Tonaufzeichnungen, Textaufzeichnungen.
Ach so, okay.
Na, wer weiß. Ich bin einfach meiner Zeit voraus.
Das kann oder? Auch sein, ja.
Apropos Zeit voraus.
Ja.
Übermorgen.
Ja.
Übermorgen. Bist du schon aufgeregt?
Am 13. Ja, ich bin voll aufgeregt. Da halte ich einen Vortrag in Krems vor der Schule.
Back to the Heimat in deinem Fall.
Nein, ja, 13. April, ja, ich bin mäßig aufgeregt, ja.
Ah, du bist so aufgeregt, bist du schon noch aufgeregt, wenn du irgendwie so in für dich emotional belastete Orte gehst, wenn du jetzt an deiner ehemaligen Schule.
Nein, das ist gar nicht meine ehemalige Schule.
Ach so.
Das ist irgendeine Schule und da findet auch irgendwie gar nichts Schulisches statt, sondern glaube ich irgendwie eine Chemielehrerinnen-Tagung oder ich muss mal nachschauen, was ich da mache, eigentlich nächste Woche. Aber
ach so, gut, dann hast du damit jetzt dann nicht wirklich.
Und ich mag gerne in der Schule, ich habe kein Problem damit, wieder hinzugehen.
Aber so an die eigene Schule zurückkehren und dann dort im, ich weiß nicht, ich fände das wirklich komisch.
Ja, ist noch nicht passiert.
Weil das sind wahrscheinlich noch die Hälfte der Lehrer und Lehrerinnen dann irgendwie da.
Nein,
und irgendwie,
also, bei meiner Schule habe ich mal geschaut, ich kenne da niemanden mehr. Also, ja, also meine Schule wollte mich nie haben, also.
Auch wie du dort warst, wollten sie mich nicht?
Da schon, aber weiß ich nicht, aber da mussten sie mich nehmen. Aber nein, danach haben sie mich, glaube ich, nicht eingeladen, soweit ich mich erinnern kann. Oder wenn, dann wollten
sie. Sie haben dich nicht vermisst.
Ja, genau.
Naja, aber ich rede natürlich über was anderes.
Ja.
Nicht über deinen Schulvortrag, sondern über den nächsten, hoffentlich wahnsinnig toll, super perfekten Raketenstart der Ariane 5.
Ja.
Tschüss, wird ins All geschickt.
Jawohl.
Ich bin schon echt aufgeregt irgendwie.
Ja,
also, cool. Also aufgeregt. Ich glaube schon, dass der Start gut gehen wird und so weiter und so fort. Und es dauert ja dann auch noch 8 Jahre, bis das Ding beim Jupiter ist. Aber ich finde diese Mission so cool und ich freue mich schon so drauf, was da rauskommt.
Ja, so Missionen. Ich meine, es sind auch, wenn sie sowas haben wie Gaia oder irgendwelche Teleskope, sind auch cool. Aber wenn man weiß, der fliegt jetzt zu einem Himmelskörper, wo wir noch nicht viel wissen, die wir vielleicht vor 10 Jahren mal ein paar Fotos gemacht haben, so in dem Fall die Jupitermonde, aber die wissen wir schon was. Und es gibt auch Bilder, weil man sagt, okay, schauen wir uns das genau an. Und dann sehen wir wieder eine fremde Welt, wirklich so aus nächster Nähe. Das ist schon sehr cool, diese Art von Mission.
Mhm. Also es ist schon ein bisschen gemein, dass man noch so lang warten muss.
Naja, was soll man machen? Ist halt weit weg alles.
Ja, eh. Und die Flugbahn ist ja auch extrem cool. Also ja, aber wir werden das ja alles das nächste Mal genauer hören von unserer Außenkorrespondentin, genau. Efi.
Genau, die fährt nämlich nach Darmstadt zur ESA, zum Kontrollzentrum, kriegt da 2 Tage lang Programm. Ich glaube, sie fahren auch noch nach Heilbronn ins Science Center und dann ja Interviews und Gespräche und hier Events und da Events und live im Kontrollzentrum wird Efi 2 Tage verbringen und uns danach cool. Ausführlich darüber berichten in der nächsten Folge, was da so abgeht, wenn man sich Raketenstarts anschaut.
Und nach Kourou wäre sich nicht ausgegangen vom Geld, oder?
Jein, also ich bin ja immer noch in der Mailingliste von der ESA, so als Medienfuzzi. Und ich habe tatsächlich eine Einladung bekommen, also ich hätte mich da anmelden können und hätte hinfahren können und mir das von Französisch-Guyana aus anschauen können, den Start. Ich hätte halt alles komplett selbst zahlen müssen. Sie hätten mir halt die Tür aufgemacht, ich hätte halt rein dürfen, aber der Rest hätte ich
Wer klopft dann?
Und dann habe ich gedacht, ja, es wäre schon cool, aber jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da dafür. Und dann hätte ich auch den Vortrag in der Schule verpasst.
Ja, eben, na bitte. Ich meine, also man muss Prioritäten setzen, ja, im Leben. Ja.
Nein, es wäre schon cool natürlich, aber ja, so viel Geld war es mir noch nicht wert bis jetzt. Dass, wenn ich in Amerika wohnen würde und mal eben so nach Florida fahren könnte oder so, das ist vielleicht was anderes, aber einmal um die halbe Welt, dann wird es abgesagt.
Wenn man, ja, naja, das, erstens das und zweitens, man müsste halt dann einfach quasi schon was zu tun haben in der Gegend, ja, zum Beispiel einen ausgedehnten Urlaub in Südamerika.
Ja, vielleicht.
Dann
ja,
könnte man da irgendwie das dranhängen oder davor oder wie auch immer, aber naja, man ist ja da auch total weit weg vom Staat natürlich, also aus Sicherheitsgründen, also man ist schon cool, aber ich glaube, im Kontrollzentrum ist man irgendwie sogar fast vom Gefühl her näher dran, weil du halt bei den Leuten irgendwie da dabei bist, die da dran gearbeitet haben und dran arbeiten, und da ist halt schon auch irgendwie die Stimmung was Besonderes, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich war ja schon bei ein paar Starts dabei, eben in ESA im Kontrollzentrum, und das ist schon cool. Also, ich meine, es ist natürlich so auch wieder so ein typisches Event. Das heißt, du kannst da noch jede Menge Reden anhören vom aktuellen Chefin der ESA und vom diesen und jenen irgendwie Department Director und Wissenschaftler und dann ganzen, ja, Medienfuzzis und vielleicht irgendwelche Staatssekretäre, Minister, was auch immer da rumläuft, die halten alle Reden, die meistens dann eher, ja, wenig interessant sind. Aber natürlich, ja, du hast halt auch die ganzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dann direkt dort sind. Die meisten, also einige sind in Guyana, aber einige sind dann auch dort. Mit denen kann man auch reden. Wie gesagt, ich war beim Start von Herschel dabei und habe irgendwie irgendwas, Enkelin, Nichte von Herschel getroffen.
Auch cool.
Ja. Das war sehr cool.
Das ist schon länger her, oder?
Ich weiß nicht, wann Herschel war, aber der Start 2000 irgendwas. Also ich war schon in Deutschland damals, also muss so 2008, 2009 rum gewesen sein. Ja, und dann war ich da, wie Rosetta auf dem Kometen gelandet ist, wo es auch sehr, sehr spannend war, weil sie sich das ewig hinausgezögert hat, dass sie verkündet haben, ist sie jetzt gelandet, ist sie nicht gelandet, hat sie es geschafft, hat sie es nicht geschafft, weil sie halt rausgestellt hat, dass die halt da ja nicht gelandet das ist. Die musste erstmal klären, was das Ding eigentlich gemacht hat, und dann sind
wir. Das Ding ist ja dann umgekippt, gell? Ja. Oder irgendwas war, ja.
Ja, es hat irgendwie 3-4 Mal aufgepäppelt, weil es halt nicht sich fahren konnte, die Sonde, und die mussten dann erstmal das alles checken, was da eigentlich abgelaufen ist, und darum hat sie das ewig verzögert, und dann stehst du halt da und diskutierst mit den Leuten, was jetzt ist und ist, was passiert und was wird gewesen sein. Also es ist schon eine coole Atmosphäre. Und dann, natürlich, wenn alles geklappt hat, dann gibt es auch irgendwie Häppchen und Sekt und so. Also ist auch ganz nett.
Häppchen. Ja, ich bin schon gespannt, was Evi erzählt das nächste Mal.
Ja,
apropos Weltraum-Happening. Ja. Es ist ja noch, war ja noch ein anderes Weltraum-Happening, hauptsächlich auch wieder ein Medien-Ding. Die Artemis, zwei AstronautInnen sind präsentiert worden.
Genau, habe ich mitbekommen.
Ja, hast du es auch gesehen?
Ja, ich habe es, aber kurz, es war sogar in der Zeit im Bild um 8.30 Uhr morgens oder sowas, einfach so eine 10-Sekunden-Meldung.
Wann schaust denn du fern?
Ja, in der Früh halt. Ich halt weiß, was passiert. Aber in der Hauptnachrichtssendung warst du wieder nicht mehr. Aber ja, natürlich habe ich es bekommen. Also selbst war auch war ja in allen Medien das Bild.
Ja, ja, der vier. Es haben auch Leute natürlich in unserem Telegram-Kanal darüber diskutiert und irgendwie gesagt, so, naja, aber die Apollo-Astronauten, es war ein besseres Bild. Ich weiß nicht. Ich finde, das zeigt irgendwie sehr gut, wie sich Dinge verändern. In den 60er Jahren war halt alles irgendwie ein bisschen heller, oder? Da war alles ein bisschen mehr straightforward. Da war irgendwie so, tada, voll ausgeleuchtet, das sind die Leute, das sind unsere Astronauten. Und jetzt sind sie, also auf dem Bild, sind sie halt auch so ein bisschen so geheimnisvoll, oder? Und ja, so nicht mehr, es ist nicht mehr ganz so, alles nicht mehr ganz so clear cut und so die Heroes und forward we go, boldly go und so weiter, oder?
Andere Zeit, das wird auch nicht mehr funktionieren, eben, wahrscheinlich.
Ja, ich fand es ein super Bild, aber.
Ja, und die sind alle, ich habe geschaut, die sind alles, wenn du das vergleichst eben mit den Astronauten von Apollo, die sind alle recht alt, also vergleichsweise alt, also die sind alle so in unserem Alter oder ein bisschen älter, Alter, ja. Also der Chef ist, der Reed Wiseman ist 47, dann gibt's noch den Victor Glover ist 46, das ist der Testpilot, der Pilot, Kanadier ist Jeremy Hansen ist auch 47, und dann gibt's noch die Christina, ich habe schon vergessen, wie man sie ausspricht auf Englisch, Cook, die Christina Cook, geschrieben Koch, Christina Cook, die ist 44, also die einzige, die jünger ist sie, also ich.
Ja, sie ist mein Alter.
Ja.
Verdammt, verdammt. Ja, nein, es ist halt alles ein bisschen anders mittlerweile und auch in dem, was man als Astronaut und als Astronautin können muss, ist es auch, natürlich hat sich sehr viel
Ja,
verändert.
man, die
Und
können
es ist
schon
halt
auch
jetzt nicht
was.
mehr so diese, na sicher können die was, ja, aber es ist eben nicht mehr, die können wahrscheinlich sogar mehr, ne? Aber es ist halt nicht mehr
Mehr
so
als wir auf
dieses
jeden Fall.
Young Boys, ja, es ist nicht mehr so diese Cowboy-Geschichte, ja, wir sind fit und jung und hau drauf, Testpiloten, die sich nichts scheißen und fit wie ein Turnschuh und Mitte 20 oder so,
Ja, gut,
ne?
fit
Also
werden
das
die auch
ist,
alles sein, nehme ich mal an.
na sicher, aber es ist halt nicht mehr dieses, das, es steht dieses, diese Extremerfahrung steht nicht mehr so im
Ja,
Vordergrund,
du musst nicht mehr
wie
irgendwie
es
so
damals war, ja.
latent suizidgefährdet sein.
Ja, richtig. Also, naja, Suizidgefährdung, sich in Institutionen
Ja.
begeben wollen, in denen ja ein unsicheres Outcome da ist. Ja. Und es geht halt auch mehr um die Erfahrung, die sie haben. Und das ist natürlich, braucht man natürlich ein bisschen, ein paar Lebensjahre, um diese Erfahrung auch zu erwerben.
Ja. Ey.
Und sind echt coole Leute. Also sind alle auch sehr sympathisch, finde ich, und sprechen sehr gut und sind irgendwie sehr relatable. Also man kann sich das irgendwie sehr gut mit ihnen auch identifizieren, obwohl sie Astronauten sind. Ich finde das wichtig, dass das irgendwie eben nicht so diese überdrüber Typen und Typinnen sind, sondern ja.
Ich bin schon, einen Starttermin gibt es noch nicht, oder?
Naja, einen not earlier than
Naja, okay.
November 2024, ne?
Ja, müssen wir schon. Müssen wir wieder.
Wenn alles gut geht.
Müssen wir ein Live-Event machen.
Voll. Ein voll Live-Event machen.
Mal schauen, wo wir es machen. Müssen wir die tolle Location in Herten reservieren.
Das wäre cool. Keine schlechte Idee. Christian. Diesmal mit Planetarium nämlich.
Ja, gucken wir mal. Also, wir schauen mal. Ist ja noch Zeit bis dahin und wahrscheinlich
Ja.
ist noch mehr Zeit, als wir
Na, dann
glauben, bis
machen wir
dahin
was.
ist. Dann.
Da, oh, ich sag schon wieder Sachen, die ich nicht sagen sollte, gell? Dann machen wir das. Bestimmt, ganz sicher. Naja, wir probieren etwas auf die Beine zu stellen. Ja. Und dann gehen wir gleich weiter zur Wissenschaft, oder?
Ja,
Also
bitte.
zur Prä-Wissenschaft. Ich habe schon wieder so viele interessante Geschichten gefunden. Ich kann mich dann irgendwie nie entscheiden. Aber die erste Nachricht. Die erste Nachricht, eine sehr interessante Nachricht, die jemand auf unserer Telegram-Gruppe gepostet hat. Du wirst es nicht glauben, aber die Whirlpool-Galaxie M51 hat ihre Rotation
Ja,
umgekehrt.
das war ich, der das gepostet
Ich weiß.
hat.
Es ist natürlich, meine Lieben, ihr wisst es, eine erfundene April Fools, 1. April-Nachricht. Aber was lernen wir daraus? Glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht. Und glaubt vor allem nicht alles, was Himmelsmechaniker in Telegram-Gruppen posten, und zwar über Galaxien, ja?
Aber das muss man sagen, das ist in der Wissenschaft, ich finde, die April-Geschichten, die so in den klassischen Medien tauchen sie gar nicht mehr so oft auf. Aber früher hast du auch in den normalen Medien immer welche April-Scherz-Nachrichten gehabt, die finde ich gar nicht mal so lustig. Aber diese Tradition in der Wissenschaft, dass halt um den 1. April rum so, ja, Papers veröffentlicht werden, die zwar durchaus ein wissenschaftliches Thema haben und das wissenschaftliche Thema auch durchaus wissenschaftlich bearbeiten, aber das halt mit so einem ja, humoristischen Anspruch finde ich gar nicht so schlecht. Also das macht doch immer wieder Spaß, um den 1. April herum zu schauen, was denn da wieder alles erschienen ist.
Na, und vor allem hat sich da mittlerweile so ein bisschen ein Wettbewerb entwickelt, wer halt irgendwie das beste 1. April-Paper da irgendwie raushaut. Und es ist wirklich so, dass Leute halt schon wissenschaftliche Methoden auch anwenden. Zum Beispiel in einem anderen Paper, das mir sofort ins Auge gestochen ist, nicht zuletzt wegen seines Titels. As a matter of colon, I'm not digging cheeky titles.
Ja.
Und das ist natürlich auf Englisch lustiger, weil colon heißt Doppelpunkt, aber auch Darm. Ja, es geht um die Abhängigkeit der Zitierungen, also der Impact eines Papers von seinem Titel. Also ob der Titel einen Einfluss auf die Reichweite und die Anzahl der Zitierungen und so weiter hat. Also es ist durchaus, das ist ein interessantes Thema und das ist auch jetzt nicht irgendwie erfunden und so weiter. Und die haben, es ist ein sehr nett zu lesendes Paper auch, also schaut euch das an. Sie haben einen
Genau, wollte ich
Cheekiness-Index
gerade sagen,
definiert,
es geht
ja.
nicht jetzt, weil wenn ich jetzt einen Artikel schreibe und ich habe, dass das Problem der dunklen Materie ist gelöst, dann wird das vermutlich viel Aufmerksamkeit kriegen, als Artikel, wo ich schreibe, ich habe einen Stern beobachtet. Also es geht jetzt irgendwie um Cheekiness. Wie übersetzt man Cheekiness am besten auf Deutsch?
Dreistigkeit.
Dreistigkeit, ja, Frechheit, ja.
Frechheit. Also, aber Frechheit im Sinne von, na, so ein bisschen, ja, sich was trauen oder, genau, ja, Dreistigkeitsindex. Na, und sie haben tatsächlich, sie haben 6000 Papers gerankt nach ihrem selbstdefinierten Dreistigkeitsindex. Rank Nummer 1 war Completely Professional Title, also no cheekiness. Nummer 2, there's a hint of an attempt, okay. Der dritte war, right, I smirked a little. Also ich habe ein bisschen, ja, quasi die Mundwinkel nach oben verziehen müssen. Nummer 4, I rolled my eyes, also was die. Und Nummer 5, halt richtig gut. Ja. Und sie haben diese 6000 Papers von zwei verschiedenen Leuten ranken lassen, wie man es halt auch oft macht. Zum Beispiel bei Galaxienklassifikationen hat man das früher auch so gemacht, die halt immer nur by eye durchgeführt wurden, dass man das mindestens zwei verschiedene Leute braucht, weil das ist natürlich total subjektiv. Und wenn du zumindest zwei Leute hast, hast du irgendwie kannst du es abschätzen, wie sehr das subjektiv ist. Sie haben das Ranking verglichen, sie waren sich sehr einig, der eine hat ein bisschen mehr Sinn für Humor gehabt als die andere. So. Aber ja, und sie haben herausgefunden, dass es tatsächlich einen Einfluss gibt und einen sehr interessanten, nämlich, dass die höchste, also der Peak quasi, ja, der Gipfel des Einflusses eines Papers bei Rang 4 ist von 5. Okay. Also es ist gut, einen nicht ganz, ganz ernst gemeinten Titel zu haben, aber eben nicht zu viel. Man darf es nicht übertreiben, weil wenn du es übertreibst, dann ist es irgendwie, wird es nicht mehr so oft zitiert, dann ist es den Leuten ein bisschen peinlich wahrscheinlich und dann ist es irgendwie, ich glaube, cringe wird man das nennen heutzutage. Ja? Also 4 out of 5. Ja? Und noch dazu mit dem Colon, mit dem Doppelpunkt, dass der Doppelpunkt eine verstärkende Wirkung für diesen Effekt hat. Also Papers mit Doppelpunkt, quasi egal wie cheeky, mit Doppelpunkt immer besser. Also auf jeden Fall, ja, es ist ein Quick Fix für eure Papers, auf jeden Fall einen Doppelpunkt in euren Titel hinein. Das verstärkt die Zitierung, die Anzahl an Zitierungen massiv.
Ja, muss man schauen, also ich hätte jetzt gern natürlich eine Liste mit den 6000 Titeln gelesen. Oder zumindest mit denen, die halbwegs lustig sind. Ich weiß, ob das gibt. Ich weiß, dass es gibt solche Listen. Also ich weiß, dass Claudia, mit der ich den Klimapodcast mache, die ja auch unter anderem als Bibliothekarin Informationswissenschaft macht. Und die hat eine Datenbank, wo sie genau solche Titel sammelt. Also ich weiß aber nicht, ob die öffentlich zugänglich ist. Vermutlich, weil Claudia auch eine Vertreterin von Open Science ist. Aber ich habe mal auf die Schnelle geschaut nach lustigen Titeln. Willst du ein paar hören?
Ja, bitte.
Also hier ist einer, der ist auch so schön, also da geht's um Mikrobiologie, Fantastic Yeasts and Where to Find Them, The Hidden Diversity of Dimorphic Fungal Pathogens.
Das sagen sie ja auch in dem Paper, nämlich, dass die Formulierung, also das wäre jetzt eine, Fantastic, Punkt, 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 and Where to Find Them, ja, oder auch sehr beliebt ist, One, Punkt, 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 Two, Punkt, 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 Them All.
Dann müsste man jetzt schauen, ob das korreliert auch mit der Zeit, wo die Herr-der-Ringe-Filme gerade populär waren und wo die Harry-Potter-Filme populär waren.
Ich glaube auch. Und Caught in the Act, Doppelpunkt, und dann irgendwas. War auch einer der beliebtesten Formulierungen.
Was auch schön ist, da weiß ich jetzt gerade nicht, aus welcher Disziplin das kommt, irgendwas Biologisches, heißt The Mouth, the Anus and the Blastopore, Open Questions about Questionable Openings.
Ja, gut, gut. Das gefällt mir.
So, was haben wir hier noch? Der ist langweilig, den lese ich nicht vor. Snakes on a Spaceship, an Overview of Python in Heliophysics.
But das ist das Programm.
Ja, Python, die Programmiersprache, ja.
Ja, okay.
Oh, der ist auch schön. Den müsste man leider lesen, wenn man wirklich verstehen will. Das Paper heißt Carbon Monoxide to Boldly Go Where No Has Gone Before. Und das No ist N-O.
Aha, ja, okay. Wow, das ist schon ein bisschen intellektuell, ja.
Oh, hier, das, was du gesagt hast hier, One Wing to Multiplex Them All. Verstehe ich aber nicht, was das für eine Wissenschaft sein soll. Die Hard, are cancer stem cells the Bruce Willises of tumor biology?
Der beste Wodka, den ich kenne. Ja, das ist schon, aber das sind ja halt alles Das ist alles seriöse Wissenschaft, ja. Ne? Also das sind keine April-Scherz-Papers, sondern das ist
auch weiß in man den nicht, ob die dabei sind, also
gut, weiß man nicht, ja. Aber ich habe das auch in den Proposals fürs James Webb Space Telescope gefunden, dass da auch ziemlich viele cheeky Titles drinnen waren. Also es ist, glaube ich, auch in den Anträgen für Beobachtungszeit so oder so, also das quasi nutzen, dass sie da irgendwie ein bisschen einen spannenden Titel reinbringen, um die Aufmerksamkeit der Jury zu bekommen, weil das sind ja dann irgendwie Tausende von Proposals und die muss man alle lesen und dann ist man nach einiger Zeit ziemlich gelangweilt. Und wenn dann ein lustiger Titel ist, dann hat man schon mal ein bisschen ein Stein im Brett, ein bisschen ein Fuß in der Tür.
Ja, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Aber man darf es halt nicht übertreiben, sonst.
Nein, man darf es eben nicht übertreiben, genau. Also das war auch der Punkt quasi, der zu beherzigen ist. Nicht super cheeky, nicht irgendwie, man darf es nicht zu sehr wollen. Ja. Und das nächste Paper, auch sehr interessante Arbeit, die auch diesen Hinweis beherzigt hat, vor allem den mit dem Doppelpunkt. Es ist eine Arbeit von der sogenannten WAC-Kollaboration. A Modest Proposal for the Non-Existence of Exoplanets. Doppelpunkt. The Expansion of Stellar Physics to Include Quasars. Ist ein sehr schönes, ein sehr gut zu lesendes Paper. Kann ich wirklich empfehlen. Schaut euch das an auf dem Archive. Der Florian verlinkt das natürlich alles in den Shownotes. Ja. Und sie haben da ein detailliertes Squalor Modeling durchgeführt, um die Lichtkurven von, unter Anführungszeichen, Exoplaneten, sogenannten Exoplaneten, anders zu erklären. Ne? Also, es geht darum, dass diese Exoplaneten, das ist ja alles mittlerweile überall Exoplaneten, ja, es nervt einen schon ein bisschen. Und vielleicht gibt's die gar nicht und vielleicht hat das alles einen anderen Grund und eine andere Erklärung. Und in dieser Arbeit haben sie gefunden, durch ihr Squalor Modeling, dass Squares.
Was sind Squares?
Stars, Squares, eine Mischung aus Stars und Squares, also quadratische Sterne,
okay,
rotierende Quader, die Lichtkurven dieser Sterne, die angeblich von Exoplaneten verursacht werden, extrem gut erklären können. Na, habt ihr das irgendwie so vor im geistigen Auge, so eine Lichtkurve, du hast da quasi das Licht des Sterns und dann fliegt so ein kleiner Planet vorbei und dann geht das Licht vom Stern quasi rapide nach unten, grad nach unten, ist niedriger, das ist die Lichtmenge, während dieser kleine Exoplanet vor dem Stern vorbeifliegt und dann ist der Exoplanet vorbei und das Licht vom Stern geht wieder nach oben. Das heißt, du hast so eine Art trapezförmige Kurve. Und diese Art von Lichtkurve lässt sich perfekt erklären, indem man einfach annimmt, dass Sterne nicht rund sind, sondern quaderförmig. Und das ist jetzt irgendwie nicht so weit hergeholt. Ich meine, Kristalle sind Quader, ja, also es gibt in der Natur jede Menge quaderförmige Objekte. Warum nicht auch Sterne? Und WASP-12b.
Okay.
Passt perfekt mit einem Squall, also einem quaderförmigen Stern von den Proportionen 1:1:1/8. Also ein schmales, leuchtendes Scheibchen. Da haben Sie auch in dem Paper ein wunderschönes Bild von diesem schmalen, leuchtenden Scheibchenstern. Also
es gibt keine Exoplaneten, sondern die Sterne sind in Wahrheit alle quadratisch oder rechteckig.
Nicht alle, sondern nur die, bei denen Exoplaneten gefunden wurden. Es sind, sind erst ungefähr 5000, ja. Also so viele sind das jetzt auch nicht. Ne?
Okay.
Es gibt ja Milliarden von Sternen da draußen, also bitte, ja, das ist eine kleine Minderheit. Und bei denen ist ihre Form halt einfach quadratisch,
okay,
statt rund. Apropos schönes Bild.
Ja.
Wenn ihr euch das schöne Bild von dem leuchtenden Scheibchen WASP-12 anschaut, wir haben ja auch mal ein Paper veröffentlicht mit einem sehr schönen Bild drin, ja, das yours truly gemacht hat, ich nämlich. Ja, das Beste an dem Paper war mein Beitrag, mein visueller, optischer Beitrag.
Nein, das war ja, wie gesagt, also das sind alles Papers, die beiden, die du jetzt vorgestellt hast, die eben am 1. April erschienen sind, ja, weil die Wissenschaft das gerne macht, so lustige Papers mal schreiben, die zwar wissenschaftlich sind, aber halt lustig. Und das habe ich auch mal gemacht, vor allem, weil ich das auch für meine Arbeit gebraucht habe. Also das hat mit Game of Thrones zu tun. Das ist so, wie hier die ganzen Papers, die Titel irgendwie an Harry Potter und so weiter orientieren oder an hier Herr der Ringe. Damals war Game of Thrones sehr populär und wir hatten auch bei den Science Busters eine Show über die Wissenschaft von Game of Thrones. Und ich habe schon lange davor, lange bevor die Fernsehserie existiert hat, weil ich die damals ja die Bücher gelesen hatte, wie sie rauskamen, was lange vor der Fernsehserie war, habe ich mir gedacht, diese komische Welt von Game of Thrones mit ihren komischen Jahreszeiten, da gibt es eine astronomische Erklärung dafür. Also man kann astronomisch erklären, was für ein Planet Game of Thrones sei. Also Game of Thrones heißt der Planet ja nicht. Westeros heißt, glaube ich, der Planet, oder? Mhm. Oder der Kontinent. Ja, ich weiß ja schon gar nicht mehr. Jedenfalls, da gibt es eine Welt und auf dieser Welt gibt es Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aber darüber hinaus gibt es auch noch
Westeros
so...
Westeros ist nur der Teil,
ja,
ne?
Ja, wie auch immer. Es ist ein Planet und auf diesem Planet gibt es seltsame Jahreszeiten, also nicht nur die normalen Jahreszeiten, sondern immer wieder auch so Mega-Jahreszeiten. Ja, also da gibt es mal irgendwie, kommt ein Winter, der dauert dann irgendwie 100 Jahre oder 1000 Jahre oder irgendwie sowas. Und dann kommt ein Sommer, der dauert 50 Jahre. Und man kann aber nie genau sagen, wann und wie das funktioniert. Und das hat natürlich handlungsrelevante Gründe, warum das so ist in dieser Fantasy-Welt. Aber es gibt tatsächlich einen Spezialfall von Planetensystem, wo du genau so einen Planeten hinbekommen würdest, auf dem du im Prinzip eine beliebig unregelmäßige Abfolge von Jahreszeiten konstruieren kannst. Und das ist mir damals aufgefallen, als ich das Buch gelesen habe, weil dieses Planetensystem, diese Konfiguration, eine Konfiguration war, die wir in unserer Arbeitsgruppe zur Himmelsmechanik oft verwendet haben für so, ja, theoretische Untersuchungen. Das Sitnikow-System nennt sich das. Mhm. Das besteht aus zwei Sternen, die um ihren gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Und dann kannst du einen Planeten nehmen, den exakt in diesen Schwerpunkt setzen und dann da reinfallen lassen in den Schwerpunkt von oben quasi auf die Ebene der Sterne. Und dann wird dieser Planet da so auf und ab pendeln durch diesen Schwerpunkt hindurch auf einer geraden Linie senkrecht zur Ebene der Sterne. Und du kannst zeigen, dass du die Anfangsbedingungen so wählen kannst, dass du da ein beliebige Abfolge von Auf- und Abpendeln bekommst. Und natürlich, je weiter der Planet sich aus der Ebene entfernt, desto ja länger dauert der Winter, weil dann geht er ganz lang weg und dann wird es immer kälter, immer kälter, immer kälter und immer dunkler und dann kommt er wieder zurück. Also du kannst halt beliebige Jahreszeiten konstruieren.
Ja, vor allem kriegst du auch viel ärgere Jahreszeiten
genau,
dadurch. Ne?
Genau. Mhm. Und das, weil dieses Sitnikow-System eben ein Beispiel ist für ein Drei-Körper-Problem, das zumindest teilweise analytisch lösbar ist. Also ich kann in bestimmten Fällen eine exakte Lösung aufschreiben, aber in anderen Fällen ist es halt komplett chaotisch. Und man kann sogar zeigen, dass es eben beliebig chaotisch ist. Ich kann mir wirklich irgendeine beliebige Abfolge ausdenken und da kann ich mathematisch beweisen, dass es eine Anfangskonfiguration gibt von Sternenplaneten, die mir genau die erzeugt. Also egal was da in Game of Thrones passiert, ich kann eine Konfiguration finden, die mir das erzeugt. Und da habe ich mal einen Blogartikel drüber geschrieben und dann haben wir eben in der Science Buster Show drüber gesprochen. Und dann habe ich gedacht, es wäre doch lustig, wenn es da auch ein Paper gäbe dazu. Und dann habe ich gedacht, dann schreibe ich das als 1. April Artikel auf und habe das dann auch gemacht und 2018 dann auch eingereicht. Also nicht bei einer Fachzeitschrift, sowas wird in Fachzeitschriften nicht veröffentlicht, aber man schickt sowas normalerweise zu dem Preprint-Server, also da, wo halt dann ja die Artikel veröffentlicht werden, die auch noch nicht begutachtet sind oder wie bei den 1. April Papers auch nicht zur Begutachtung gedacht sind. Und da habe ich es hingeschickt und habe ich gedacht, es wäre doch nett, wenn man da auch noch ein Bild davon hätte. Und weil ich keine Zeit, keine Lust, keine Kompetenz hatte, dieses schöne Bild dazu zu machen,
ja, habe ich keine Kompetenz. Florian, müsst ihr wissen, ist kein Grafikgenie.
Ja, aber du hast auch noch ein Screenshot von Stellarium gemacht, also...
Du weißt ja nicht mal mehr, welches Programm ich...
Ja, Universe Sandbox sehe ich gerade.
Ja, schau.
Ja.
Screenshot. Das war urschwer, weil natürlich habe ich das nicht in echt hinbekommen, weil das nicht wirklich stabil ist. Ne?
Es ist schon stabil, man muss es halt dann irgendwie...
Ja, aber nicht in der Realität von Universe Sandbox.
Ja, muss ich sagen, also Sitnikow-Systeme existieren noch nicht im realen Universum. Das ist ein Modellsystem, mit dem man schön gut theoretisch arbeiten kann, aber es wäre extrem, ja, es ist eigentlich unvorstellbar, dass so ein System von selbst entsteht. Das gibt eigentlich keinen Mechanismus, wie das funktionieren könnte. Also es ist ein Modellsystem.
Ja, das ist so, wie wenn man quasi weg war und heimkommt und plötzlich findet man einen Bleistift, einen gespitzten Bleistift auf der Spitze balancierend auf seinem Schreibtisch daheim vor. Das wird auch nicht passieren. So ungefähr ist es, ne?
Reicht ein Schlüssel von deiner Wohnung, dann will ich das machen, wenn du das nächste Mal weg bist.
Let's not go down that road. Scary. Okay. Noch ein Paper habe ich.
Ja, warte, das ist das einzige Paper, das wir beide gemeinsam geschrieben haben in unserer ganzen Karriere.
Korrekt.
Also wir haben viel publiziert, aber das ist das einzige, das wir gemeinsam publiziert haben. Okay. Quatsch. So,
publiziert. Hat was machen wir, wenn wir zu uns gemeinsam was machen? Schaß. Na, aber es ist ja auch, also du hast ja wirklich dazu gearbeitet, ne? Also das ist jetzt auch nicht ganz irgendwie aus
der Luft gegriffen. Das Beste war, ja, also im Prinzip ist das Paper selbst, das ist eigentlich, da ist jetzt keine echte Wissenschaft drin.
Es hat uns auch jemand zitiert, oder?
Ein Jahr später hat eine andere Arbeitsgruppe, die haben dieses Paper zitiert, tatsächlich auch wieder am 1. April, und die haben echt Arbeit gemacht. Also die haben das wirklich dann klimatologisch simuliert. Also die haben da wirklich eine.
Nein, manche Leute geben sich bei ihren April-Papers wirklich Mühe.
Ja.
Wirklich Mühe. Das ist schon cool. Ja. Ein anderes habe ich noch.
Ja.
Das jetzt auch, also die haben sich jetzt nicht allzu viel Mühe gegeben. Ich meine, ich habe es noch mit reingenommen, weil ich weiß, dass es dir gefallen wird. Es heißt nämlich On the Planetary Theory of Everything.
Ja.
Wie Exoplaneten alles erklären können.
Ja.
Vor allem extragalaktische Probleme. Genau.
Es sind alles Planeten.
Es ist alles durch Planeten erklärbar. Galaxien sind in Wirklichkeit gigantische protoplanetare Scheiben, die nur wegen ihrer Größe auf einer ganz anderen, viel längeren Zeitskala quasi kollabieren und entstehen. Galaxien ohne dunkle Materie sind einfach Galaxien, die weniger Planeten beherbergen, weil, wie sie in ihrer Equation 1, ich glaube die einzige Gleichung in dem Paper, beweisen, less planets equals less mass. Weniger Planeten, weniger Masse. Drum im Gegenschluss natürlich gleichsam bedeutet das, Galaxien, die mehr dunkle Materie beinhalten oder sogenannte dunkle Materie, sind einfach Galaxien mit mehr Planeten. Das heißt, dunkle Materie sind Planeten.
Okay, also wir haben jetzt quasi geklärt, dass alles aus Planeten besteht und dass Planeten nicht existieren.
Also in einer Arbeit sind Planeten Schwachsinn und in der anderen ist alles aus Planeten. Ich habe aber, also es ist auch kein schlecht geschriebenes Paper, muss ich sagen. Und sie haben auch irgendwie sehr, überzeugende Argumente schon auch, ja. Aber die letzte Schlussfolgerung in dem Paper hat mich dann ein bisschen stutzig gemacht und weist, glaube ich, auf das Ziel dieser Arbeitsgruppe hin. Sie sagen nämlich, sie argumentieren, dass die Planetary Science is the basis for all science.
Ja,
and therefore, all current funding for science should be reserved for exoplanetary science. Es geht ihnen natürlich ums Geld, ja. Und dann sind sie aber so lieb, in ihrem letzten Satz sagen sie noch, we would happily welcome all astronomers and other scientists into our field.
Ja, ja, du schaffst das.
Es geht ihnen ums Geld. Eh klar, oder?
Ja.
Planetenforschern geht es natürlich um die Kohle.
Tja, ja, kann ich jetzt fast nur zustimmen. Ich erwähne vielleicht auch noch, dass die ersten April-Papers wirklich, früher waren es ein bisschen mehr als sonst, aber schaut gern mal rund um den 1. April in diese Datenbanken. Wir haben ja auch in unserer Bühnenshow vom Universum, erzählen wir auch von einem 1. April-Paper, wo es darum geht, was Planeten wirklich bewohnbar macht, was dann auch dazu führt, dass wir alle gemeinsam Gin trinken. Und auch das war eigentlich sehr schöne Wissenschaft. Und dann erwähne ich vielleicht noch eine Arbeit, die ich auch schon mal irgendwie wissenschaftskommunikatorisch ausgeschlachtet habe. Das ist ein 1. April-Paper aus dem Jahr 2014. Mit dem schönen Titel A Necrobiological Explanation for the Fermi Paradox. Also da geht's um die Frage, warum sehen wir nirgendwo außerirdisches Leben? Und deren Antwort ist, ja, das liegt daran, dass überall Zombies sind. Und dann haben sie auch eine...
Weil die Zombies quasi immer die Überhand gewinnen auf einem Planeten, früher oder später.
Nein, aber das ist halt gefährlich ist, du kannst nicht einfach so durchs Weltall reisen, weil wenn du auf einen Zombie-Planeten kommst, dann wirst du gebissen und dann hast du auch Zombies bei dir. Also du musst halt irgendwie aufpassen, wie du dich fortbewegst. Und dann haben sie gesagt, man muss halt irgendwie schauen, wo sind denn die? Das muss man vorher wissen, bevor man landet im Wesentlichen. Und dann haben sie tatsächlich, das fand ich, das ist sehr, sehr schön, aber da kann man viel damit erklären. kann. Ich probiere gerade herauszufinden, wie sie es genannt haben, die nicht die Biomarker, sondern die das Gegenteil von Biomarkern. Also Biomarker sind ja bestimmte Anzeichen, die man aus der Ferne sehen kann bei Planeten, die ja darauf hinweisen, dass dort Leben existieren könnte. Also wir können das Licht, das von Exoplaneten reflektiert wird, analysieren und sehen, okay, da ist Sauerstoff drin, da ist Methan drin, da ist Ozon drin und sowas. Und das sind alles Hinweise darauf, dass dort Leben existiert, weil solche Sachen hauptsächlich durch Leben entstehen. Und die haben quasi das Gegenteil gemacht. Die haben Necro-Signatures, haben sie es genannt. Ja, also Hinweise, die haben überlegt, was wäre denn so in einer Welt voller Zombies? Die haben gemeint, da müsste sehr viel CO2 sein, sehr viel Schwefelsäure, sehr viel CH4, NH3, weil das alles ist, da frottet alles, ist alles tot, sind alle tot. Und dann haben sie halt gezeigt, auch wirklich, mit welchen Teleskopen man das beobachten kann und so weiter, und haben dann festgestellt, naja, mit dem Hubble wird schwierig, aber mit dem James Webb könnte es gehen, aber sie brauchen, um wirklich sicher zu sein, bräuchte man ein bisschen größere James Webb, so 12 Meter Spiegel ungefähr, und idealerweise mindestens 10 davon. Und die sagen auch, also es ist das Risiko ist es wert, also wir sollten dringend 12 übergroße James Webb Teleskope bauen, um rauszufinden, wo die Zombies wohnen.
Um nicht quasi unabsichtlich auf einem Zombie-Planet zu landen und die Zombie-Apokalypse voranzutreiben, die interplanetare Zombie-Apokalypse.
Also sagen,
wo wärst du bei einer Zombie-Apokalypse? Wo würdest du dich verstecken?
Puh, keine Ahnung, kommt davon, was für Zombies das sind, ob die drauf sind und so.
Okay.
Ob die so aktiv rumlaufen oder ob die einfach nur so irgendwie so vor sich hinschlurfen und oder ob die das irgendwie so diese komischen Pilz-Zombies aus Last of Us sind. Also ja, vermutlich wäre ich tot, ja. Also,
endlich mal eine ehrliche Antwort. Vermutlich werden wir unter den ersten Opfern. So, boah, interessant, was sind denn die?
Tot. Genau. Ja. Ja,
also aber ich meine, finde ich ja gut, dass die ganzen, also ich meine, ja, Exoplaneten schon spannend und Leben natürlich spannend, ne? Darum finde ich auch Juice so aufregend und so weiter, also nicht nur, aber klar, aber ich meine, Entschuldigung, Extragalaktik ist einfach spannender, oder?
Ja, wenn du meinst.
Ich habe eine sehr, sehr schöne Geschichte heute, unsere Hauptgeschichte.
An welchem Tag wurde die veröffentlicht?
Nicht am 31. März, auch nicht am 1. April, vor ein paar Wochen. Also okay. Ich glaube irgendwie im Anfang März oder so. Nein, es ist real research. Es ist eine sehr schöne Arbeit. Auch wieder mit sehr interessanten Voraussetzungen, wie es zu diesen Beobachtungen gekommen ist. Sie haben Immigration in der Andromeda-Galaxie beobachtet.
Immigration?
Ja. Galactic Immigration in Andromeda.
Das wird vielen Leuten nicht gefallen.
Nein, man ist jetzt nirgends mehr sicher vor diesen Migranten. Sogar in anderen Galaxien.
Ja, die Andromeda-Route muss geschlossen werden.
Genau. Und die kommt auf uns zu.
Ja, noch schlimm.
Ja, in 3,5 Milliarden Jahren sind die auch bei uns dann immigriert, die Andromeda, quasi in die Milchstraße. Ja, also das ist natürlich, wie die aufgeklärten Zeitgenossinnen unter euch wissen, was Normales bei Galaxien. Wir wissen ja, dass Galaxien so entstehen. Beziehungsweise wissen wir es? Naja, eigentlich schon. Aber wir haben jetzt in der Andromeda-Galaxie tatsächlich quasi zum ersten Mal direkte Beweise gefunden von Sternen, die aus einer anderen, kleineren Galaxie in die Andromeda-Galaxie hinein migriert sind, also verschmolzen sind mit ihr. Es ist zum ersten Mal in einer anderen Galaxie gelungen, diese galaktische Immigration wirklich direkt zu beobachten. In der Milchstraße hat man das ja schon beobachtet. In der Milchstraße haben wir die berühmte Gaia-Wurst-Galaxie, die Gaia-Sausage-Galaxie, die heißt wirklich so, kein 1. April-Scherz, ja, nein.
Haben wir auch schon drüber geredet in früheren Folgen.
Ja, genau. Die haben wir beobachtet und eine zweite gibt's auch noch, die dann Herakles genannt wurde. Das sind quasi Reste von kleineren Galaxien, die vor vielen Milliarden Jahren mit der jungen und noch kleineren damals Milchstraße verschmolzen sind. Und wir haben also durch den Gaia-Satelliten, den wunderbaren Florians Lieblingsinstrument, ne? Ja, er ist wirklich wunderbar. Durch die Daten von Gaia haben wir quasi Sterne identifiziert, die sich anders bewegen andere Zusammensetzung haben und drum eben aus einer anderen Galaxie kommen müssen. Und wir haben auch quasi die, wirklich quasi den Körper, ja, den Überrest dieser beiden anderen Galaxien in der Milchstraße identifiziert. Und jetzt.
Darf ich kurz was Zwischenfrage stellen?
Ja.
Also es geht jetzt wirklich darum, dass wir die Andromeda angeschaut haben und da Sterne gefunden haben, die nicht aus Andromeda sind, weil so, du sagst, man hat Immigration beobachtet, stelle ich mal vor, so hier ist so eine kleine Galaxie, die neben der großen Andromeda hockt und dann sieht man so Trail von Sternen, die da so vor sich hinmarschieren, bis sie bei der Andromeda angelangt sind. Also wir haben jetzt nicht gesehen, wie Sterne aus einer Galaxie in die andere wandern, sondern es geht um was anderes.
Wir haben Sterne in Andromeda beobachtet, die nicht in Andromeda entstanden sind.
Ja, okay.
Ja, das ist ja das, was die Migranten machen im Endeffekt. Sie vermischen sich mit der Ursprungsbevölkerung. Wahnsinn.
Passen sich nicht an.
es ist einfach so, dass diese anderen Sterne, so sehr sie es auch probieren, da immer noch an ihren Eigenschaften zu erkennen sind und eben das durch ihren Bewegungszustand, man das quasi zurückverfolgen kann, dass die da nicht, also ich würde jetzt sagen, nicht hingehören, weil das wäre dumm, sondern dass sie einfach von woanders gekommen sind. Und das ist etwas, was man natürlich vermutet hat, dass es das in anderen Galaxien genauso gibt, sehr stark vermutet hat, also das ist eigentlich klar, dass das in anderen Galaxien auch so ist wie in der Milchstraße, weil Galaxien so entstehen durch das Zusammenkommen von kleineren Galaxien, aber eben, wie gesagt, zum ersten Mal wirklich beobachtet. Man hat Sterne in Andromeda gefunden, in der Galaxie drinnen, also nicht in einer anderen, kleineren daneben oder wie auch immer, sondern wirklich in Andromeda, die nicht in Andromeda entstanden sind, sondern in einer anderen Galaxie entstanden sein müssen.
Jetzt musst du natürlich erklären, wie man es beobachtet hat und warum man das weiß.
Und man hat es auf eine coole Art und Weise beobachtet, mit einem extrem coolen Instrument, das eigentlich für was ganz was anderes gedacht war. Nämlich nicht mit Gaia, nein, nicht mit Gaia, sondern mit DESI.
Das steht sicherlich für Dark Energy Survey Instrument.
Fast, aber schon sehr gut. Ja, es ist nicht das deutsche
Elektronen-Synchrotron,
nein. DESI ist ja auch ein Instrument in Hamburg. Nein, das ist es nicht, sondern es ist das in der Tat, wie du gesagt hast, Dark Energy hat schon gestimmt, Spectroscopic Instrument.
Ach, verdammt.
Es ist der dunkle Energiespektrograph. Das ist ein extrem cooles Instrument, sowieso. Also jetzt mal ganz abgesehen von dieser Studie der Sterne in Andromeda. Damit wird, wie der Name schon sagt, die dunkle Energie untersucht. Und das ist ein cooles Instrument, weil das auf einem, nicht auf einem Weltraumteleskop, nicht auf einem 10 Meter Klasse Teleskop, sondern auf einem kleinen 4 Meter Teleskop aus den 70ern drauf hängt.
Also, okay, und wo ist das Teleskop?
Das ist ein Kitt Peak.
Ah, Kitt Peak in den USA. Ist, ach so, ja, bitte. Also nicht mal von einer irgendwas so Insel, sonst irgendwas, Wüste.
Naja, ich meine, das ist schon ein guter Standort in der Wüste.
Schon gerade 2100 Meter steht das Teil hoch. Das
kann ich mal so. Naja,
ja, nicht
das,
so extrem.
Das VLT ist auch nur auf 2500 Meter.
Ja, aber da ist Wüste rundherum. Da ist, ja, aber
dort ist auch Wüste rundherum. Es ist halt nicht die Atacama, nicht die trockenste Wüste der Welt, aber also es ist kein schlechter Standort. Aber
es in Arizona ist es, falls wer sucht.
Genau, ja. Es ist kein quasi super Weltklasse Best Telescope we have, aber es ist Best Spectrograph we have. Es ist ein fantastisches Instrument. Das Teleskop ist übrigens heuer 50 Jahre alt, ja?
Okay.
1973 hatte das First Light. Das ist ein altes Teil. Aber sie haben da dieses neue Instrument draufgepackt. Und das ist ein extrem cooles Ding. Es soll die dunkle Energie untersuchen, indem es natürlich einfach die Galaxien und ihre Bewegung im Universum misst. Ja? Man misst mit diesem Instrument, wie sich Galaxien quasi einfach quer durch. Ja? Also das ganze lokale, mittlere, ferne Universum. Ein super Riesensurvey, der die Geschwindigkeit von Galaxien so genau wie möglich misst. Und wenn ich weiß, wie sich die Galaxien im Universum genau bewegen, dann weiß ich natürlich, wie sich der Raum dazwischen genau bewegt. Das heißt, die Galaxien sind quasi an den Raum geheftet und ich nutze sie als wie sagt man da, Probes, ne? Als
Indikatoren.
Indikatoren, dankeschön, für die Expansion, die beschleunigte Expansion des Universums. Und man erwartet sich davon sehr genaue Messungen und man wird nicht entdecken, was genau wahrscheinlich, ne, was genau die dunkle Energie ist, aber mehr Constraints. Also ja. Wir werden unsere kosmologischen Modelle dadurch wesentlich genauer einschränken können. Ne? Also wir nähern uns immer weiter an die Parameter, die unser Universum und seine Entwicklung bestimmen. Das Ding beobachtet, dieser ganze DESI-Survey beobachtet, an die 40 Millionen Galaxien.
Das sind viele.
Das sind sehr viele. Sehr, sehr viele. SDSS, der Sloan Digital Sky Survey, einer der größten, wahrscheinlich ne, bis jetzt der größte Galaxien-Survey so far hat. Was glaubst du, wie viele Spektra?
Bah, SDSS, weniger als 1 Million.
Na, das sind auch fast 4 Millionen.
Doch, ja, aber Größenordnung also stimmt.
Größenordnung stimmt, Millionen. Und ja. Das, ich meine, Millionen, ja, das ist echt viel. Und SDSS, ja, hat super precise map of the universe und so weiter, ja. DESI, 40 Millionen. Also ja. Nochmal ein Faktor 10 mehr. Und eben ne, vom lokalen Universum bis hinaus zur Rotverschiebung von 3 oder 3,5. Also das sind irgendwie die ersten 10, 11 Milliarden, die ersten, die letzten. Also von jetzt bis 10, 11 Milliarden Lebensjahre des Universums. Das Instrument, und ich meine, man sagt irgendwie so 40 Millionen Galaxien, denkt sich, boah ja, das ist schon viel, ne? Aber man muss da auch berücksichtigen, dass wir ja eine unglaublich ein schlechtes Gefühl für große Zahlen haben. Mhm. Ja? Was bedeutet das? Was bedeuten diese 40 Millionen Galaxien? Das Instrument kann alle 20 Minuten 5000 Galaxien spektroskopieren. Es kann alle 20 Minuten 5000 Galaxien so beobachten, dass man nachher ihre Geschwindigkeit und wahrscheinlich auch chemische Zusammensetzung bestimmen kann. Ja,
ja, aber irgendwann muss das ganze Zeug dann trotzdem noch anschauen.
Irgendwann muss das anschauen, die armen Astronomen. Das sind, ich meine, 5000 Galaxien in 20 Minuten. Bei idealen Bedingungen sind das 100.000 Galaxien in einer Nacht.
Ja, super, du hast eine Nacht beobachten und dann kannst irgendwie den Rest deines Lebens
Super. Man denkt sich auch, okay, 100.000 Galaxien, dann ist das Ding ja dann eigentlich dann ziemlich schnell durch, oder? Nein, trotzdem 5 Jahre Laufzeit, ja? 5 Jahre Laufzeit hat dieser Survey. Das, so viel sind 40 Millionen. Doch sehr viele. Und wie kriege ich diese 5.000 Galaxien da überhaupt in einen Shot hinein, ja? Die armen Astronomen, die Targets auswählen müssen. Ich meine, diese Galaxien, ich schaue hinaus, ja, habe in meinem Bildfeld 5000 Galaxien, aber die sind ja einfach irgendwo verteilt, ja, die sind ja immer anders. Und ich will dann nur das Licht von diesen Galaxien und nicht den ganzen Hintergrund und die ganzen Vordergrundsterne und das ganze Streulicht und so weiter, ja. Wie man das früher gemacht hat, diese Multi-Objekt-Spektroskopie.
Oh, ich weiß es.
Ja.
Die haben also so Schablonen gemacht und überall, wo eine Galaxie war, haben sie ein passendes Loch reingemacht und dann haben sie hinten an jedes Loch ein Glasfaserkabel dran gebastelt.
Nicht einmal noch Glasfaser, also früher. Glasfaser ist eh schon ein Step mehr. Und das habe ich auch selber auch noch gemacht. Lochmasken anfertigen mit einer Maschine, kannst du? Das sind lauter kleine, das ist wirklich ein Plastik, Ding, mhm. In das du lauter mit einer Maschine, mit so einem
Galaxienlocher,
ein Stampfer, ein Locher, genau, kleine Schlitze hinein stößt. Ja, da ist wirklich eine Schablone mit lauter kleinen Schlitzchen, die genau dort sitzen, wo eben die Koordinaten von meiner Galaxie im Bild sind. Und dadurch kann ich dann, und dahinter habe ich dann das CCD, also den Detektor, und durch diese Schlitze wird mir das, und dann auch noch ein dispergierendes Element, nennen wir das, ja, also ein Prisma oder irgendwas, was das Licht aufspaltet, da noch da hinten dran. Und dadurch wird das Licht aufgespaltet in ein Spektrum und dann habe ich auf meinem CCD lauter kleine, dort wo die Schlitze waren, ja, lauter kleine Spektren nebeneinander. Mhm. So hat man das früher gemacht. Und da musste man natürlich für jede Beobachtung noch eine extra Lochmaske anfertigen und da, da, da und so weiter und super kompliziert. Mittlerweile, ja, erstens natürlich, die Glasfaser kommen da auch noch schon ins Spiel, aber mittlerweile macht man das auf eine andere Art und Weise, nämlich es müssen keine armen Service-Astronomer da irgendwie tausende Lochmasken irgendwie stanzen, alle 20 Minuten, ne, eine neue Maske. Nein, sondern repositionierbare Glasfaserkabel, die quasi beliebig in meinem Bildfeld positioniert werden können. Und natürlich 5000 davon, ja. So komme ich auf meine 5000 Galaxien in einer Beobachtung, ja, in einem Shot. Du hast, ich meine, du hast fünf, das ist viel, ja. Du hast 5000 Glasfaserkabel, die auch wieder nicht von den armen Service-Astronomen da positioniert werden müssen. Die wird nicht rumgesteckt, sondern natürlich Robotic Positioners. 5000 kleine Roboter. Ob für die auch die Robotergesetze gelten, die diese Glasfaserkabel da im beliebig quasi in meinem Bildfeld positionieren können in 3 Minuten, können all diese 5000 Dinge, Glasfasern positioniert werden mit einer 10 Mikrometer Genauigkeit.
Okay.
Krass, oder?
Ja, also das muss man irgendwie, wenn die sie einmal verwurschteln.
Ja, Kabelsalat. Es hat in jedem, also das Ganze, das sind, das Instrument ist eigentlich, besteht aus 10 einzelnen Spektrographen, weil ich habe 5000, ja, alle 20 Minuten kommen 5000 Galaxien, ne? Schon wieder. Die Glasfaser werden gebündelt zu je 500 Glasfasern, also ein Kabelstrang, ja, mit 500 Glasfasern, wenn die sich verwurschteln. Und er wird runtergeführt, ja, 50 Meter abwärts zu den 10 Spektrographen, also jeder Kabelstrang mit 500 Fasern, Fibers in einen Spektrographen, dort werden sie aufgespalten und auf die Detektoren gebannt. Und dann gibt's, glaube ich, auch eine automatische Datenreduktion. Glücklicherweise. Aber so funktioniert das, ja. Ist krass, krass, krass. So Objekt hätte ich gesagt. Wie? Instrument, krasses Instrument. Jetzt geht's aber um M31, ne? Also das war, dass diese 5000 Galaxien pro, sagt man, pro Aufnahme.
Ja.
Das ist das, was dieser DESI, dieser Dark Energy Survey, Dark Energy Spectroscopic Instrument Survey machen wird. Was hat das jetzt mit M31 zu tun oder wieso wurde da unsere Nachbargalaxie beobachtet?
Ja, was in der Nähe ist.
Weil es in der Nähe ist? Nein.
Hm. Diese will dunkle Energie anschauen. Weiß ich vielleicht, was war sie im Weg?
Ja, nein, sie haben
nichts anderes zu tun gehabt.
Im Rahmen der Instrument Testung.
Ah, okay.
Haben sie das gemacht. Und dann haben sie sich natürlich auch gleich gedacht, was könnte man damit irgendwie machen zum Testen, blablabla. Oh, schauen wir, ob wir ein paar Sterne in M31 draufkriegen und da was herausfinden können. Weil man hat natürlich vorher schon gewisse Strukturen in M31 gesehen, die auf eine Kollision hinschließen, also wir sehen diese Stellar Streams, ne, diese Sternströme, diese schalenartigen Strukturen schon auch in M31. Bis jetzt hat aber noch niemand da so richtig eine genaue spektroskopische Untersuchung gemacht, auch in Ermangelung eines des richtigen Instruments. M31 passt ziemlich gut ins Bildfeld von DESI. Das hat 3 Grad.
Ah, okay, na gut, dann.
In der Diagonale, ja, das ist 6-mal der Vollmond. Das ist ziemlich genau die Größe von M31, ja? Oder ein bisschen rundherum auch noch. Ja? Und sie haben das, die Sterne quasi sich schon vorher natürlich ausgesucht und so weiter und dann draufgehalten und 7500 Sterne in M31 spektroskopiert und gefunden, mit die gleiche Rotverschiebung auch haben, also wirklich zu M31 dazugehören. Haben ihre Bewegung untersucht. Nein, sie haben sogar mehr, Moment, sie haben sogar mehr spektroskopiert. Das waren, glaube ich, über 10.000 Sterne insgesamt. Naja, auf jeden Fall haben diese 7.500 davon eben eine andere Geschwindigkeit, eine andere Art, sich zu bewegen. Ja, also die gleiche Entfernungsgeschwindigkeit, aber einfach eine andere Art, sich zu bewegen und gehören drum nicht ursprünglich zu M31 dazu. Sie haben, und die ganzen, also diese Beobachtungen sind in weniger als 4 Stunden gemacht worden.
Hätte man.
So echt so ein kleines Side-Project, ja.
Aber sagt uns das jetzt, wenn was fundamental Neues über die Andromeda, weil wie gesagt, wir wissen ja, dass Galaxien sowas machen, also andere Galaxien verschlucken und so weiter. Also oder ist das jetzt halt die Bestätigung von etwas, was wir gedacht haben, dass so ist? Oder lernen wir jetzt auch was über die Vergangenheit, was wir jetzt bei unserer Milchstraße quasi schon gelernt haben, wo wir schon ein bisschen genauer wissen, wie unsere Milchstraße sich entwickelt hat, wann sie welche Galaxien geschluckt hat, so wie die Sausage-Galaxie und so weiter? Oder ist es jetzt einfach nur so, ja, jetzt haben wir halt ein paar Daten?
Gute Frage, ja. Wir haben jetzt nicht aber nur ein paar Daten. Das heißt, in einer Nacht, ja, in einer halben Nacht, in diesen weniger als 4 Stunden, haben wir jetzt mehr Daten als in einem ungefähr einem Jahrzehnt an vorherigen Beobachtungen. Ja? Also das ist nicht nur ein bisschen mehr Daten, ordentlich viel mehr Daten. Und wir wissen jetzt, dass in Andromeda es einen ähnlichen Zusammenstoß gab wie in der Milchstraße. Die sind sich erstaunlich ähnlich, diese fossilen Galaxien nennt man das, ja? Also diese ehemaligen kleineren Galaxien, die da mit der schon größeren, aber damals auch noch kleineren, ne, Galaxie verschmolzen sind in der Milchstraße und genauso in Andromeda. Dieser Merger, dieser Zusammenstoß, diese Verschmelzung war in Andromeda, aber wesentlich nicht früher, sondern näher an unserer Jetztzeit dran, more recent. Ach, ich kann schon wieder überhaupt nicht reden, das ist eine Katastrophe. Jünger.
Ja.
Also, nur 2 Milliarden Jahre her, ungefähr. In der Milchstraße war die Gaia Sausage und auch die Herakles Galaxie so 8 bis 10, weiß man nicht ganz genau, ja, aber mindestens 8 Milliarden Jahre her. Vor 8 Milliarden Jahren. In Andromeda war dieser Zusammenstoß nur vor ungefähr 2 Milliarden Jahre, das ist erst 2 Milliarden Jahre her. Das heißt, wir haben einen Zusammenstoß, der jünger ist und der, wo wir sagen können, der sehr, sehr ähnlich war wie das, was der Milchstraße vor 8 Milliarden Jahren passiert ist. Das heißt, wir haben da quasi einen anderen Zeit-Step, sagen wir mal, in so einer galaktischen Kannibalisierung jetzt, ja. Also wir können da sagen, wir können das vergleichen, ja. Wir sehen, was in der Milchstraße vor 8 Milliarden Jahren passiert ist. Wir sehen das gleich, ziemlich genau das gleiche in der Andromeda-Galaxie vor 2 Milliarden Jahren passiert ist. Die beiden hatten ungefähr ähnliche Masse auch, ja. Diese beiden kleinen kannibalisierten Galaxien, ja. Und bei Andromeda weiß man es noch nicht so genau, weil das war jetzt echt mal quasi so ein First Shot, ja. Irgendwie die Masse von dieser Galaxie zu bestimmen, braucht schon auch wahrscheinlich noch genauere Daten. Aber sie sagen, es war auf jeden Fall so ein paar mal 10 hoch 10 Sonnenmassen, also ein paar Dutzend Milliarden Sterne waren da drinnen in dieser kleinen Galaxie. Also sehr ähnlich wie jetzt, sagen wir, die Gaia-Sausage-Galaxie. Und das ist natürlich schon auch irgendwie vielleicht ein bisschen unerwartet, dass gleich unsere nächste große Nachbargalaxie ein ziemlich ähnliches, recht großes Drum an Galaxie da verschluckt hat. Ja, also es ist nicht irgendwie so, dass da jetzt so viele immer wieder kleine Galaxien auch verschluckt werden, sondern es ist mehr so ein großer Happen, und dann nochmal ein großer Happen, so in die Richtung. Ja.
Ja, so als wären die Galaxien alle Zombies, die die anderen auffressen.
Genau, Galaxien sind, naja, Zombies sind sie nicht, weil sie sind ja eigentlich schon noch am Leben. Mhm. Also
ja, so, ja, aber sie bestehen noch aus viel Nichts und dunkler Materie.
Das ist wahr, ja.
Ich habe jetzt gerade noch mal hier das Paper aufgemacht, über das du gesprochen hast. Und ja. Dort im Abstract steht drin, dass damit jetzt eine neue Ära bei unserer Fähigkeit, Sterne auf einer galaktischen Skala zu studieren und die Immigrationsgeschichte von Galaxien. Also eine neue Ära.
Eine neue Ära. Naja, das sind natürlich die Autoren und Autorinnen. Ja. Also, sie haben, ich habe mir auch einen Satz aufgeschrieben, ne, zum Schluss da noch. Sie haben gesagt, our initial observations exceed our wildest expectations.
Ja, vielleicht haben sie keine Expectations gehabt vorher.
And we are hoping now to conduct a survey of the entire Andromeda Galaxy, ja. Natürlich, ne, sie haben, das war wirklich nur mal so ein erster Shot und da haben sie gleich so viele Sterne, die nicht zu Andromeda gehören, eindeutig identifizieren können, ja. And then they say, who knows what new discoveries await.
Ja, das kann man immer sagen.
Aber es ist schon, also das stimmt, man muss sich vorstellen, das ist eine andere Galaxie, die ist 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Wir können einzelne Sterne in diesen Galaxien mittlerweile sehr gut auflösen. Das ist nicht so einfach, ja. Da einzelne Sterne in anderen Galaxien zu beobachten und vor allem nicht so viele und nicht in nur ein paar Stunden Beobachtungszeit irgendwie tausende Sterne in einer anderen Galaxie. Ich denke mir immer, man müsste irgendwie in der Zeit zurückreisen und das Ganze irgendwie, weiß nicht, Henrietta Leavitt zeigen,
ja,
und sich ihr Gesicht anschauen bei den Beobachtungen irgendwie. Das ist schon ziemlich, ziemlich cooles Zeug, was da jetzt so im Vorbeigehen beobachtet wird.
Das wäre die beste Nutzung für die Zeitmaschine, irgendwie Forscherinnen und Forscher aus der Vergangenheit fertig machen.
Ich finde schon.
Solche Raumfahrtzeit ist gar nichts. Ihr glaubt, ihr habt keine Ahnung, aber das stimmt gar
das,
nicht.
Du siehst das falsch.
Nein, ich weiß, was du meinst.
Schaut, was wir dank eurer Arbeit jetzt, standing on the shoulders of giants, mittlerweile machen können. Ja. Und natürlich auch noch vom Thema her, sehr schön, ne? Fazit, Immigration. Ja, ist das, was Galaxien ausmacht. Ja. Ohne Immigration wären wir nicht das, was wir sind.
Ja.
Migration ist überall. Sie verhindern zu wollen, gereicht uns nicht nur zum Nachteil, sondern ist dumm und zwecklos.
Ja,
Resistance is futile. Ja?
Kennst unseren Bundeskanzler, der sagt, wir sollen nicht auf Experten hören.
Ja,
er hat wahrscheinlich die Expertinnen auch gemeint, aber Gendern ist ja auch verboten. So ist Niederösterreich.
Ich fühle mich da halt einfach dann nicht mitgemeint. Das nehme ich mir heraus.
Ja, coole Geschichte. Dann bin ich gespannt, wann diese neue Ära dann wirklich angebrochen sein wird und was wir dann alles rausgefunden haben werden, wenn die Teleskope weiter die Sterne beim Migrieren beobachten.
Mhm, ich auch.
Ja.
Das war's.
Ja, mehr habe ich nicht zu sagen.
Was gibt's jetzt noch? natürlich passend zum 1. April ein paar dumme Fragen.
Dachte, nein, es gibt keine dummen Fragen, muss man immer sagen. Ich meine, es gibt selbst für Wale wissen, es gibt dumme Fragen.
Ja, das sage ich den Kindern auch immer. Und einmal, das ist so lustig, so eine Gruppe, die waren schon ein bisschen älter, die waren so 12 oder so. Und ich irgendwie so, ja, auch gerne auch die, unter Anführungszeichen, dummen Fragen, so, weil so richtig dumme Fragen gibt es ja nicht. Und ein Kind sagt so, es gibt schon sehr dumme Fragen. Ja, du hast recht. Es gibt natürlich absolut dumme Fragen und die ärgern mich sehr.
Also man muss dazu sagen, bevor Leute sich jetzt irgendwie abgeschreckt fühlen, dumme Fragen sind nicht Fragen, die existieren, weil man selbst keine Ahnung hat. Ja, also wenn man etwas fragt, was man nicht weiß, dann ist es so gut wie nie eine dumme Frage. Dumme Fragen stellen meistens Leute, die gerne eine dumme Frage stellen wollen. Also die Chance, dass man unabsichtlich eine dumme Frage stellt, ist quasi sehr gering. Weil das sind ernst gemeinte Fragen und die sind dann, vielleicht betreffen sie Themen, wo die Leute schon, andere Leute eine Antwort wissen, aber man selbst nicht und das ist ja am Ende noch egal. Also
als Faustregel würde ich sagen, wenn man Angst hat, eine dumme Frage zu stellen, ist die Frage meistens nicht dumm.
Genau, das war das, was ich gemeint habe, ja.
Ja, das Problem, dass also dumme Fragen kommen aus Unüberlegtheit heraus und aus eben... Und auch aus Selbstüberschätzung, also dass man eben glaubt, man weiß eh schon alles.
So und vor allem die dümmsten Fragen und die unangenehmsten Fragen sind Fragen, die von Leuten kommen, die eigentlich gar keine Frage stellen wollen, sondern einem was mitteilen wollen
reden hören,
und
ja,
das so tun, als würden sie darüber eine Frage stellen. Also das sind dumme Fragen, das sind nervige Fragen. Ja, aber wenn man einfach gern was wissen will, dann ist es meistens keine dumme Frage.
Korrekt. Dementsprechend habe ich auch keine dummen Fragen ausgewählt. Wir sind ja auch ein seriöser Wissenschaftspodcast.
Ja.
Drum nur seriöse Fragen in unseren Podcasts. Wir haben eine schöne Frage bekommen von Markus und zwar nämlich via Messenger. Mhm. Also ihr könnt da auf allen möglichen Kanälen Fragen stellen, die dann zu uns gelangen. In dem Fall natürlich nur deshalb, weil Florian sie auf die E-Mail-Adresse fragen@dasuniversum.at geforwardet hat. Ich hätte das natürlich voll ignoriert, ja. Aber Nein, hast schon recht. Florian ist so lieb und channelt alle Fragen von den unterschiedlichsten Plattformen zu uns. Und Markus sagt auch zu mir, bloß nicht Hochdeutsch reden. Gerne, Markus, gerne. Er hat eine aus Selbsteinschätzung Nobelpreis verdächtige Idee.
Okay, na dann. Ja, das höre ich auch oft und meistens kommen da dumme Fragen danach, aber bitte.
Das ist schon der erste Indikator. Nein, und er hat, es ist eine interessante Frage, nämlich fragt er sich, es geht um schwarze Löcher und zwar um Antimaterie und schwarze Löcher. Und er fragt sich, ob nicht, um quasi diesen Unterschied zwischen der Menge an Materie und Antimaterie, die es im Universum gibt, nämlich sehr viel Materie und so gut wie keine Antimaterie, ob da nicht einfach im frühen Universum, ja, so ganz am Anfang, zufällig mehr Antimaterie von den primordialen schwarzen Löchern verschluckt wurde. Mhm. Ja, könnte das nicht sein, dass diese primordialen schwarzen Löcher, von denen wir natürlich auch noch nicht wissen, ob es sie wirklich gegeben hat, aber wenn es sie gegeben hat, die zufällig einfach mehr Antimaterie verschluckt haben, könnte das nicht eine Erklärung sein? Tja, Markus, das wäre ein sehr, sehr, sehr großer Zufall, weil es müsste nämlich so viel Antimaterie verschluckt worden sein, so wie viel Materie es quasi jetzt gibt. Also in dem Ausmaß, alles, was es gibt, ist ja das, die Menge an Antimaterie, die uns quasi fehlt. Mhm. Ja? Also das ist sehr, sehr, sehr viel. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, na, es ist ja nur wenig mehr Materie als Antimaterie entstanden, also 1:1 Milliarde ist dieses Verhältnis, das oft genannt wird.
Alles andere ist weg.
Aber alles andere ist weg, ja? Also es ist trotzdem sehr, sehr, sehr viel.
Es ist der Unterschied, ist übrig geblieben. Der kleine Unterschied ist das, was übrig geblieben ist.
Aber es ist trotzdem sehr, der kleine Unterschied ist auch nur relativ gesehen klein. Es ist trotzdem sehr, sehr, sehr viel Zeug. Und dass das alles zufällig, die ganze Antimaterie zufällig ins Schwarze Loch hineingefallen ist. Und wenn das so wäre, dann wüssten wir auch nicht, warum dann bedürfe das auch einer Erklärung.
Ja, und vor allem hat man auch das
Bringt
Problem,
nicht weiter.
Man hat zwei Probleme zusätzlich. Das erste hast du schon erwähnt. Wir wissen noch gar nicht, ob es primordiale schwarze Löcher gibt oder gegeben hat. Und das zweite Problem ist, dass man sich die primordialen schwarzen Löcher jetzt nicht so vorstellen darf wie die schwarzen Löcher, die wir heute sehen, also die stellaren schwarzen Löcher oder gar die supermassereichen schwarzen Löcher, die primordialen schwarzen Löcher, das sind wirklich winzigste Dinger, die sind entstanden wie halt durch zufällige Dichteschwankungen in der Materie, kurz nach dem Urknall, halt zufällig an bestimmten Stellen im Raum, ja halt ein bisschen mehr Materie zusammengekommen ist durch diese quantenmechanisch motivierten Dichteschwankungen, dass halt es gerade gereicht hat für ein schwarzes Loch, aber das waren dann schwarze Löcher, die haben vielleicht die Masse von einem Berg gehabt und waren kleiner als Elementarteilchen. Das heißt, da kann schon auch was reinfallen, unter Anführungszeichen, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil wenn du so ein kleines Elementarteilchen bist und irgendwo anders fliegt irgendwo so ein Antimaterieteilchen rum, ja, das ist genauso, wie wenn jetzt irgendwie, bis wir jetzt den Maßstab sich ausrechnen, aber das ist vermutlich genauso wahrscheinlich, wie dass hier ist ein Stern, da ist ein Stern und wie wahrscheinlich ist es, dass die zusammenkrachen. Ja, maximal unwahrscheinlich. Also es hätte wahrscheinlich ewig gedauert, bis da mal irgendwo ein Atom von irgendwas in so ein primordiales schwarzes Loch gefallen wäre.
Ja, passt alles nicht zusammen mit den Zeitskalen, mit den Mengen und überhaupt. Aber leider kein Nobelpreis, Markus, aber gute Idee.
Ja.
Danke für die Frage. Und da passt auch gleich die nächste Frage dazu, weil nämlich Gerhard sich fragt, woher weiß man überhaupt, dass es dieses 1:1 Milliarde war, dieses eine Teilchen, das quasi mehr entstanden ist im Vergleich zu all dem Zeug, all den Teilchenpaaren, die entstanden sind. Also man sagt, es sind für jede 1 Milliarde Materie, Antimaterie, Teilchenpaar, die entstanden sind, da für jede Milliarde Teilchenpaare ist ein extra Materieteilchen quasi entstanden, das diesen Überschuss, also alles, was es jetzt gibt, ausmacht. Und woher weiß man, dass es diese 1:1 Milliarde dieses Verhältnis war?
Ja, woher weiß man?
Die Teilchen sind jetzt weg.
Ja, na sag.
Sie sind eben nicht weg, sondern sie haben sich in Strahlung umgewandelt. Und Strahlung, also ne, Teilchenpaar kommt Teilchen, Antiteilchen, Elektron, Positron zum Beispiel, kommen zusammen und puff, zerstrahlen in Energie. Also es entsteht ein Photon und Strahlung, Photonen haben die praktische Eigenschaft, dass man sie beobachten kann. Das heißt, man kann aus der Menge an Strahlung, die eben durch diese Annihilation, durch diese Auslöschung der Teilchenpaare entstanden ist, durch die Menge an Strahlung, die kann ich abschätzen, die kann ich beobachten und daraus kann ich dann ableiten, es gibt so viel fucking viel Strahlung im Universum, es muss einfach 2 Milliarden mehr Teilchen gegeben haben. Für jedes Teilchen, das ich jetzt sehe. Ne? Also ich beobachte die Menge an Materie, die das Universum enthält. Ich beobachte die Menge an Strahlung und wie viel Energie in dieser Strahlung steckt. Und dann vergleiche ich quasi Strahlung mit Materie und komme drauf, so viel mehr Strahlung. Und so viel mehr ursprüngliche Teilchen. Paare, die diese Strahlung durch ihre gegenseitige Auslöschung erzeugt haben.
Vielleicht war der Urknall aber auch einfach sehr, sehr hell.
Vielleicht war einfach alles ganz anders, meinst du?
Ja.
Wieder mal?
Vielleicht hat ja, vielleicht hat das irgendwie so das Licht eingeschaltet und dann, schnell mach wieder aus. Und dann hast du schon ausgemacht und dann.
Der Urknall war nicht hell, weil da war kein,
ich weiß.
Da war kein Licht, kein freies Licht.
Ja, ich wollte das Quatsch erst April-Thema fortsetzen, aber mir ist nichts Lustiges genug eingefallen.
Komm mal lieber wieder zu einer Frage,
jawohl,
zu einer sehr guten und ernst gemeinten, seriösen, wissenschaftlich formulierten Frage von unserem self-proclaimed treuen Hörer Stefan. Hallo Stefan, und er stellt uns eine Frage via E-Mail und er fragt sich, eine sehr interessante Frage, eine sehr gute Frage, ob es unter den beobachtbaren Galaxien, deren Struktur man gut sehen kann und gut zu erkennen ist, eine bestimmte Ausrichtung gibt, ja, also ob die mehrheitlich in irgendeine Richtung orientiert sind, so oder so, also ihr seht jetzt natürlich nicht, was ich mit meiner Hand mache, also müsst ihr vorstellen, ob die Scheibe von Spiralgalaxien eher so schräg nach links, schräg nach rechts, nach oben, gerade, ob die in Bezug auf irgendetwas im Universum, irgendeinem Punkt oder irgendeine Struktur quasi ausgerichtet sind. Und er fragt sich, ob das überhaupt schon jemand untersucht hat.
Also meine Antwort als Nicht-Experte für Galaxien wäre, ich glaube nicht, aber ich kenne die, eine ähnliche Frage kriege ich öfter mal gestellt, wenn es um Planetensysteme gibt. Also weil unsere Planeten im Sonnensystem befinden sich alle mehr oder weniger in einer Ebene. Die Planeten anderer Sterne tun das auch. Und die Frage ist immer, sind diese Planetensysteme, die Ebenen, alle irgendwie gemeinsam ausgerichtet? Sind die alle quasi in der Ebene der Milchstraße ausgerichtet oder sind die irgendwie anders ausgerichtet? Und da lautet die Antwort, die sind beliebig ausgerichtet. Reiner Zufall, wie die gerade stehen. Und da behaupte ich mal, dass das bei Galaxien auch so ist, aber vielleicht ist es auch nicht so.
Tja, wieder mal ein Grund, dass Planeten nicht alles erklären können und nicht für alles verantwortlich sind und dass du keine Ahnung von Galaxien hast. Es hat natürlich schon jemand untersucht und, du wirst es nicht glauben, es hat eine ganz, ganz spezielle Person untersucht. Eine Person, die für mich sehr speziell ist. Eine Person, mit der ich mein
Leben Chef
geteilt habe für einige Zeit. Nein, nicht mein Chef, du kennst ihn.
Der Albert.
Ach, der Albert.
Ich weiß es ja nicht.
Der Albert macht doch keine Extragalaktik.
Ja, du hast dich interessiert.
Du bist nicht so weit entfernt in einer Art und Weise. Auf eine Art und Weise.
Da, wie kenne ich ihn noch mit dem?
Der Spanier.
Der Jesus.
Spanier.
Genau. Passt doch zur Osterfolge.
Passt urgut. Und Jesus, hört uns auch manchmal zu.
Okay, dann schöne Grüße. Und vielleicht sagt den Leuten vielleicht, dass es eben nicht der Herr war, sondern irgendwie ein spanischer Astronom.
Genau. Und Jesus ist ein ganz normaler spanischer Name für die, die das nicht wissen. Also es hat irgendwie schon was mit Ostern zu tun. Es passt eigentlich sehr gut. Jesus, wenn du uns zuhörst, hallo! Shoutout! Und er hat das natürlich selber auch immer sehr zelebriert, dass er diesen Namen hatte und da war natürlich auch viel im Ausland und hat irgendwie Leute damit immer irgendwie ein bisschen auch auf den Arm genommen. In Spanien selber ist das natürlich ganz normal, dort heißen sie alle Jesus. Ja, also, ja. Auf jeden Fall hat Jesus 2012 ein Paper darüber geschrieben und genau diese Frage beantwortet und untersucht. Und sie haben gefunden, er und seine Kollaboratorin, dass sich das Drehmoment, und Jesus, wenn du zuhörst und ich Schwachsinn rede, sag es uns bitte, wenn ich deine Arbeit falsch zusammenfasse. Das Drehmoment von Spiralgalaxien, also die Rotationsachse, ja, die Achse oben, unten, ja, Scheibe, Spiralgalaxie, dass die vorzugsweise entlang der großen Voids orientiert ist. Okay. Der Void, der leeren Räume im Universum. Ihr wisst ja, das Universum ist ja eine Art Schwammstruktur. Die großen Galaxien sind in Filamenten angeordnet, so fadenartige Strukturen. Und zwischen diesen Spinnweben, fadenartigen Strukturen gibt es teilweise ziemlich große, so seifenblasenartige Löcher, wo einfach sehr wenig los ist. Hm. Und Spiralgalaxien scheinen quasi entlang, man kann sich so vorstellen, entlang, die scheinen quasi fast auf der Oberfläche dieser Seifenblasen zu schwimmen, ja? Also die scheinen mit ihrer Scheibe, mit ihrer Rotationsrichtung da genau entlang der Oberfläche dieser Voids orientiert zu sein. Und das gilt nur für die großen Voids und auch nur für Galaxien, die sehr nah an diesen Voids dran sind.
Und weiß man, was der Mechanismus ist, warum die das machen?
Naja, es ist auf jeden Fall so, dass...
Oder ist Jesus nicht allwissend?
Er ist da leider nicht weder allmächtig noch allwissend. Es ist aber so, dass man das auch, diese Art der Strukturorientierung, in den kosmologischen Simulationen sieht, und zwar in der Orientierung der dunklen Materie haarlos, weil die sind ja auch nicht, also das, was die dunkle Materie, die Masse, die quasi die Galaxien großräumig umgibt, ja, das sind so haarlos, also so rundliche Gebilde, stellt man sich vor, wahrscheinlich auch nicht ganz, aber ja, mehr oder weniger, und die sind auch oft so ein bisschen abgeflacht, und dann sind diese dunkle Materie haarlos in den Simulationen nah an den Voids dran, ja, auch so entlang der Oberfläche dieser Voids orientiert. Und man hat das sogar, habe ich gesehen noch 2018 in einem Paper, in der Illustris-Simulation, also diese große Simulation, die dann auch die, nicht nur die dunkle Materie, sondern auch das sichtbare Zeug, also das Gas in den Galaxien und so weiter, simuliert hat. Da hat man diesen Effekt auch beobachtet, dass die Galaxienscheiben ein leichter, also der Effekt ist jetzt nicht super stark, aber ein wenig tendenziell da entlang der Löcher im Universum orientiert sind. Es ist natürlich klar, dass dieses Signal nicht super stark ist, weil ich beobachte das Ganze ja quasi zweidimensional, ja. Mhm. Und da gibt's Projektionseffekte und so weiter. Ja, diese Voids sind natürlich auch nicht sphärisch, ja. Es ist nicht alles irgendwie perfekt und rund, und ich weiß nicht genau, wo jetzt da wirklich diese Voids auch tatsächlich sind. Das ist natürlich auch alles nicht ganz leer. Es gibt Interaktionen zwischen Galaxien, die das Ganze dann durchmischen und überlagern, ja. Aber es scheint da wirklich eine Tendenz für Spiralgalaxien, die in der Nähe von diesen großen Voids sind, zu geben, scheint diese Tendenz zu geben, dass die da wirklich so quasi auf den Voids drauf schwimmen.
Okay, na interessant. Hab wieder was gelernt.
Schon, oder? Ja. Spannend. Extragalaktik ist doch das Spannendste.
Ja, alles spannend.
Nein, ich habe noch eine Frage für dich. Und eine Frage, die Armin gestellt hat, die uns auch am Abend des 1. April erreicht hat. Er bezeichnet sie selbst als eine spinnerte Idee. Finde ich sehr passend, weil es hat mit dem Spin zu tun, mit dem Spin von Asteroiden. Das heißt, es ist eine Frage für dich. Armin ist auch übrigens aus dem schönen Ort Winsen an der Luhe.
Was ist daran lustig?
Ich weiß nicht, Winsen.
Naja.
An der Luhe. Aber er verabschiedet sich standesgemäß mit Baba. Finde ich gut. Also, er ist da zumindest gut informiert, wie man mit uns zu sprechen hat. Egal, die Frage lautet, kann man Asteroiden nicht einfach in starke Drehung versetzen, um sie quasi auseinanderfliegen zu lassen, anstatt sie abzulenken? Es geht um Asteroidenabwehr. Und er möchte wissen, ob das nicht eine Variante wäre, die man verfolgen könnte, um Asteroiden zu zerstören.
Ja, natürlich ist das eine. Natürlich ist das eine Variante. Es ist halt eine sehr, sehr umständliche Variante. Also es wäre natürlich möglich, das zu machen. Es passiert auch von selbst. Wir sehen ja, dass es sehr, sehr viele Doppelasteroiden gibt, also wo ein kleinerer Asteroid einen größeren Asteroid umkreist. Und das passiert unter anderem, wenn zum Beispiel irgendwas auf dem Asteroid einschlägt und einfach ein Bruchstück dann übrig bleibt, das den einen umkreist. Aber es kann auch passieren, wenn ein Asteroid seine Rotationsgeschwindigkeit erhöht, dann kann da eben auch so ein Teil abfliegen und in seiner Umlaufbahn landen. Und ein Asteroid kann seine Rotationsgeschwindigkeit von selbst erhöhen, unter Anführungszeichen, durch den Effekt mit dem schönen Namen Yarkovsky-O'Keefe-Radziejewski-Pedek-Effekt oder YORP-Effekt.
Hast du das jetzt alles nämlich schnell gegoogelt oder weißt du das alles auswendig?
Ich könnte sagen, ich weiß auswendig, ich habe schnell gegoogelt. Also ich habe YORP-Effekt habe ich gekannt, aber die Abkürzung, ich habe Yarkovsky hätte ich noch gewusst, aber den O'Keefe auch noch, aber Radziejewski und Pedek, die habe ich vergessen. Also vier Wissenschaftler, die diesen Effekt erforscht haben, der sich eben dann in der Abkürzung YORP nennt. Und da geht es darum, dass ein Asteroid angestrahlt wird und die Wärme wieder abgibt und wenn diese Wärmeabgabe nicht isotrop erfolgt, also nicht in alle Richtungen gleich stark erfolgt, dann kann da so eine Nettokraft entstehen, die den Asteroid zur Rotation bringt oder die Rotation beschleunigt. Und normalerweise wird die Wärmestrahlung nicht isotrop abgegeben, weil ja der Asteroid sich von selbst auch dreht um seine Achse. Das heißt, unterschiedliche Seiten unterschiedlich stark aufgewärmt werden. Also es ist quasi die Mittagsseite des Asteroid, da ist quasi die größte Hitze, dann dreht sich der Mittag so in Richtung Abenddämmerung und dann ist die Abenddämmerungsseite da quasi kühlt es am stärksten aus, da kommt die meiste Wärmestrahlung raus und dann dreht sich dann noch weiter und wenn dann quasi so die Morgendämmerungsseite ist, kurz bevor dann wieder am Asteroid-Sonnenaufgang ist, da ist es schon am ausgekühltesten, das heißt, da kommt dann weniger Thermestrahlung raus, also du hast halt je nach Zusammensetzung des Asteroid und je nach Größe und so weiter, jede Menge Effekte spielt eine Rolle, kann eben dieser YORP-Effekt eine gewisse Stärke erreichen und wenn er stark genug ist, dann kann tatsächlich eben die Rotation eines Asteroiden so stark beschleunigt werden, dass er zumindest ein bisschen auseinanderfällt. Also das passiert von selbst auch. Kann man sich natürlich überlegen, wie man es künstlich erzeugen würde. Man kann da, keine Ahnung, mit dem Heizstrahler hinfliegen oder was weiß ich, oder halt einfach, keine Ahnung, so ein Triebwerk dran basteln und den dann irgendwie halt zum Rotieren bringen. Aber alles, was man sinnvollerweise tun könnte, um die Rotation eines Asteroiden künstlich zu verändern, kann ich genauso benutzen, um einfach die Bewegung des Asteroiden zu verändern. Also wenn ich eine Rakete hinbauen kann, die den Asteroid schneller drehen lässt, kann ich mit der Rakete den Asteroid auch zur Seite schieben und so weiter. Mhm. Also die Idee an sich ist nicht blöd, aber es gibt sehr viel sinnvollere Sachen, die man tun könnte, wenn man wirklich Asteroiden abwehren will.
Ja, okay, interessant. Vielleicht wäre das eine Option, wenn quasi wenn der Asteroid schon zu nah an uns dran ist, ja, als dass man noch seine Bahn großräumig quasi genug ändern könnte. Vielleicht könnte man dann zu Tode spinnen.
Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil wenn er zu nah dran ist, dann, ich glaube, ist für alles andere auch zu wenig Zeit. Dann bleibt nur wirklich irgendwie so wegsprengen, aber das funktioniert so gut wie nie. Also ich glaube, ja, nicht zu nah kommen lassen ist das Beste.
Okay, früh genug entdecken.
Ja.
Mehr Geld.
Ja.
Und dann gibt es noch eine letzte Frage und die kommt von Nikolas. Und Reinhard.
Oh, was wollen die wissen?
Die zwei. Naja, die haben eine, nicht dumme Frage, nein. Ich meine, sie sind Physiker, aber sie können nichts dafür, oder?
Ja.
Es ist eine Frage, die auch nicht direkt an uns gestellt wurde. Haben sie uns einfach angeeignet. Wir sind in unserem Telegram-Kanal, ich glaube, von Heinz darauf hingewiesen worden, dass es bei dem befreundeten Podcast, methodisch inkorrekt, eine Frage über dunkle Materie und schwarze Löcher gab.
Ja.
Und die, gut vorbereitet wie ich bin, habe ich mir das tatsächlich angehört.
Ja, ich auch. Aber ja, ich habe es einfach so gehört. Ich habe gehört,
dass du dich nicht angesprochen gefühlt.
Ja, schon. Ich habe keine jedes Mal irgendwie hier antworten, wenn die was Falsches oder was nicht über Astronomie wissen. Dann
das hast jetzt du gesagt.
Komme ich zu sonst nichts mehr. Dann möchte ich an dem Werbeeinnahme beteiligt werden von Methodisch Inkorrekt.
Nein, ich habe mir natürlich auch nicht die ganze Folge angehört. Entschuldigung.
Nein, wir finden den Podcast sehr gut und die beiden machen wunderbare Arbeit.
Ich habe mir das in der Tat zum ersten Mal angehört. Und irgendwie habe ich jetzt ein besseres Gefühl, weil die stammeln ja auch die ganze Zeit herum. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, ich rede die ganze Zeit nur. Aber im Vergleich, nein, passt eh alles.
Bevor wir jetzt hier der Eindruck entstünde, wir würden hier die Kollegen dissen. Also die machen genau das, wie wir sie reden, gerne über Wissenschaft und genauso wie wir über Themen reden, wo wir dann sagen, ja, keine Ahnung, reden die halt auch über Themen, wo am Ende dann, wenn man sich zu sehr in die Detailfragen versteigt, man dann draufkommt, man hat keine Ahnung und dann sagen sie auch, jetzt haben wir keine Ahnung. Also da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen.
Ja, und das ist ja meistens so, ne? Wenn man sich in die Details von irgendwas versteigt, auch etwas, was quasi in dem Themenbereich sich befindet, von dem man eigentlich Ahnung haben sollte. Bei den Details kommt man immer drauf, dass man keine Ahnung hat. Drum ist es auch gut, dass man immer mehr Wissen ansammelt, um nämlich genau immer mehr drauf zu kommen, wie wenig man weiß. Das ist einer der Hauptgründe, Motivationen, warum man sich Wissen aneignen sollte.
Und unterschiedliche Menschen wissen unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut. Und deswegen ist es gut, dass es die beiden Physiker gibt, die den Podcast machen, weil die wissen mehr über Physik als wir, zum Beispiel Festkörperphysik und irgendwie Kristallstrukturen und sowas, wo ich überhaupt keinen Schimmer habe davon. Und wir wissen halt mehr über Astronomie.
Ja, vielleicht können Sie hier auch einmischen, was die Asteroiden, den Spin von Asteroiden angeht. Das ist ja auch eine Festkörperphysikfrage eigentlich, oder? Wie schnell, wie leicht man einen Asteroiden quasi durch die Drehgeschwindigkeitserhöhung auseinander. Jeden Fall haben Sie über dunkle Materie und schwarze Löcher geredet. Das ist eine ziemlich interessante Arbeit, die der Nikolaus da vorgestellt hat. Es geht um ein Doppelsternsystem, in dem ein Stern schon zum schwarzen Loch geworden ist, der zweite Stern fliegt dann noch rundherum und dunkle Materie, die möglicherweise sich um schwarze Löcher herum quasi ansammelt und dass man das jetzt quasi wirklich möglicherweise beobachtet hat, den Effekt, die diese um das schwarze Loch herum angesammelte dunkle Materie auf den Begleiterstern in diesem Doppelsternsystem hat. Und dass diese dunkle Materie übt anscheinend eine Bremswirkung auf den Begleiterstern aus. Ja, also wenn du einfach ein schwarzes Loch hast und einen Stern, der in einer ausreichend großen Entfernung um das schwarze Loch herum sich bewegt, dann würde der jetzt vom schwarzen Loch an sich nicht wirklich gebremst werden. Ja. Wenn da aber eine considerable amount of dunkler Materie um dieses schwarze Loch noch rundherum ist, dann würde dieser Stern sehr wohl gebremst werden. Und da irgendwie, also die Beschreibung der Arbeit war schon in Ordnung, aber die Beschreibung des Effekts der dunklen Materie hat mir nicht ganz so gut gefallen. Dunkle Materie ist nicht wie Honig. Das ist auch nicht so wie irgendwie Raumsonden, die sich durch Atmosphären bewegen und dadurch gebremst werden. Nein, das sind ja alles quasi elektromagnetische Bremswirkungen. Okay, ich bin mir sicher, dass Nikolaus das ja irgendwie gewusst hat und das nur als Analogie verwendet hat. Die Bremswirkung Die Bremswirkung der dunklen Materie in dem Fall liegt vermutlich, also ich habe mir die Arbeit selber nicht angeschaut, aber liegt vermutlich eher an der Verteilung der dunklen Materie um das schwarze Loch, weil nämlich die dunkle Materie nicht so wie die normale Materie im schwarzen Loch extrem konzentriert und verdichtet ist, sondern weil diese dunkle Materie eine Art Halo um das schwarze Loch herum bildet, weil dunkle Materie eben einfach nicht sich so verdichtet wie normale Materie, weil dieses Verdichten, das Klumpen ist ja auch wieder ein elektromagnetischer Effekt. Ja? Das heißt, die dunkle Materie ist zwar um das schwarze Loch herum, aber eben weiter um das schwarze Loch herum verteilt und dadurch würde, einfach weil sie auch weiter draußen ist, ja, eine Art kontinuierlichere Massenverteilung entstehen, die dann eine dynamische Bremswirkung auf diesen Begleitstern ausübt. Ja. Das hat er eh auch gesagt, dynamische Reibung. Also er hat es eigentlich eh gesagt.
Ja, sie haben sich auch noch interessiert in der Folge dafür, ob es Alternativen zur dunklen Materie gibt und wussten nicht so genau. Nikolaus hat es vermutet und er hat recht damit. Also es gibt jede Menge Alternativen. Eben das modifizierte Gravitationsgesetze zum Beispiel, die Mond-Theorie und jede Menge andere. Und am Ende waren sie sich auch ein bisschen uneins drüber, wie man die ganze Geschichte mit der dunklen Materie überhaupt auffassen soll. Reinhard hat das immer so ein bisschen als irgendwie so Lücke in der Theorie definiert, weswegen man sich was ausgedacht hat, was eigentlich eigentlich so, Nikolas hat es ein bisschen korrekter zusammengefasst. Die waren sich, glaube ich, einig am Ende, aber im Wesentlichen ist es klassische Wissenschaft. Man hat was beobachtet. Also dunkle Materie hat niemand erfunden aus irgendeiner Not heraus, weil gedacht hat, die Theorie ist scheiße, wir brauchen irgendwie was Neues, sondern man hat Beobachtungen festgestellt und hat gemerkt, okay, das Zeug da draußen bewegt sich so, als wäre da der Einfluss einer Materie, die wir nicht sehen können. Und diese Bewegung war eine reale Beobachtung, die man erklären musste. Und eine Erklärungshypothese war eben, da ist Materie, die wir nicht sehen können. Und die hat man dunkle Materie genannt. Es gibt alternativen Möglichkeiten, aber seitdem, seit den fast 100 Jahren, wo man das erste Mal beobachtet hat, hat man halt immer wieder neue Beobachtungen gemacht, unabhängige, die das alles bestätigt haben. Da ist irgendwie zu viel Gravitationskraft im Universum. Und aus anderen theoretischen Beobachtungsüberlegungen hat man auch noch Hinweise gefunden. Also es ist jetzt nichts, was man einfach so aus dem Hut gezaubert hat, sondern man hat halt einfach Beobachtungen gehabt, die eine Erklärung benötigten.
Und es ist auch nicht etwas, was wir einfach nicht wissen, weil wir wissen schon jede Menge über die dunkle Materie. Es gibt jede Menge Beobachtungen, Daten, Zahlen, Fakten, Constraints wieder mal. Also Constraints, es gibt Einschränkungen. Das ist ja auch das, was Wissenschaft sehr oft macht. Nicht quasi eine straightforward 1A-Erklärung für irgendwas abliefern, sondern etwas einschränken. So ist es nicht und so ist es auch nicht und so ist es auch nicht. Und wir wissen schon ziemlich gut, wie viel von dieser dunklen Materie da ist, wo sie ist, wie sie verteilt ist. Ja, wir wissen halt einfach nur noch nicht, woraus sie tatsächlich besteht. Und das ist das, was Nikolas dann auch gefragt hat zum Schluss, wo jetzt, muss ich ehrlich sagen, wir beide nicht zuständig sind. Jemand, der an dunkler Materie forscht, nämlich in dem Sinne, in dem teilchenphysikalischen Sinne, woraus die dunkle Materie tatsächlich besteht, Das müssen wir jetzt auch auslagern und wieder da gibt's ganz einen anderen
Fall. Aber dieser teilchenphysikalische Ansatz ist was, was dann vielleicht den Physikern auch noch näher ist, weil da passiert es ja genauso. Man beobachtet irgendwelche Reaktionen, irgendwelche Teilchenzerfälle oder sowas und dann sagt man, okay, das funktioniert so nicht mit dem, was wir alles aktuell wissen, da muss noch irgendwas sein. Wenn so sind Neutrinos entdeckt worden oder halt vorhergesagt worden, da hat man irgendwie gesehen, okay, da zerfällt irgendwas und dann ist da irgendwie weniger Energie, als da sein sollte, da muss irgendwie was sein. Und dann hat der Pauli was, oder was der Schröder? An der Pauli, glaube ich, hat eben vorhergesagt, dann ist halt ein Teilchen und das nennen wir mal Neutrino. Und dann hat man es irgendwann mal gesagt, okay, das muss jetzt die und die Eigenschaften haben, nach all dem, was wir quasi beobachten, und dann hat man es irgendwann auch nachgewiesen. Und genauso ist es bei der dunklen Materie auch, nur dass uns der Nachweis noch fehlt.
Genau. Gut, hätten wir das auch besprochen.
Ja, schöne Grüße und bis zur nächsten Folge, wenn wir wieder unsere befreundeten Podcasts korrigieren.
Und damit kommen wir zu unserer nächsten wunderbaren Rubrik in diesem Podcast, Science Frames. Efi, bist du da?
Ja, hallo.
Schönen guten
Was
Tag.
Was für eine tolle Ankündigung. So, das nächste Mal erwarte ich mir von dir auch so einen Enthusiasmus.
Ich bin halt einfach Enthusiasmusbeauftragte, was soll ich machen? Ja.
Sehr gut.
Ich bin schon sehr gespannt auf dein Thema.
Ich wollte gerade sagen, mal schauen, ob der Enthusiasmus noch da ist, wenn wir über den Film gesprochen haben, den ich heute mitgebracht habe.
Ja, wir haben ja heute ein Thema quasi fast podcastübergreifend. Wir haben ja schon angefangen mit dem 1. April und den April-Scherz-Papern. Und du hast ja gesagt, du setzt den 1. April auch in deiner Rubrik um.
Ja, richtig, weil ich dachte mir, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, mir einen Film anzusehen, den ich schon länger auf meiner Liste hatte und den ich aber eben noch nie gesehen habe. Und und eigentlich dachte ich mir, ich kann jetzt dann sagen, ich habe euch eine absolute Filmperle mitgebracht, aber nachdem ich den Film nun gesehen habe, bin ich mir dann nicht mehr ganz so sicher, ob das eine Filmperle ist. Also. Und zwar, der Film heißt 1. April 2000.
Okay.
Also, Der Titel war da einfach so catchy. Hat den jemand von euch gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen, zweimal sogar.
Ich habe ihn auch gesehen, aber es ist schon mindestens eins, vielleicht eher zwei Jahrzehnte her.
Ja, bei mir auch. Also ich glaube, einmal haben wir ihn gesehen auf der Sternwarte gemeinsam, glaube ich, in unserem Rudel und ich, bei diesem Sternwarten-Filmabend, den wir mal gemacht haben. Und einmal habe ich ihn tatsächlich auf der großen Leinwand gesehen, bei so einem Sommerkino, wo er sogar von der Originalfilmrolle gezeigt wurde, was beeindruckender klingt, wenn ich die dann uns gleich erzählen wird, von wann der Film ist.
Genau, und zwar ist es, also es handelt sich bitte um einen österreichischen Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1952, ja. Was eigentlich ganz, ganz cool klingt, oder? Also das war jetzt auch das, was ich vorher wusste, wo ich mir dachte, okay, cool, österreichischer Science-Fiction-Film, klingt doch eigentlich toll. Es spielt auch ein ziemliches Who is Who an österreichischen Schauspielern, berühmten Schauspielern mit, also Hilde Kral, Josef Meinrad, den man ja von den Sissi-Filmen kennt, Kurt Jürgens, Bond-Bösewicht, Hans Moser, Paul Hörbinger, Helmut Qualtinger, also
Waltraud Haas.
Ja, genau, also es ist so ziemlich alle spielen da irgendwie mit und auch noch recht jung und knackig und ja, und deswegen dachte ich mir eigentlich, ja, ich nehme das als Anlass und schaue mir den jetzt mal an und ja, vielleicht zeige ich nur kurz, worum es geht.
Ja.
Und zwar, also der Film spielt eben, so wie es der Titel sagt, also beginnt am 1. April 2000. Und zwar wird an dem Tag die frisch gewählte Regierung angelobt und das hat dann der Präsident, hält dann seine Ansprache und fordert dann aber alle Bewohner auf, ihre viersprachigen Ausweise zu zerreißen, weil Österreich eben immer noch von diesen alliierten Siegermächten besetzt ist. Und jetzt ist endlich Schluss damit nach 50 Jahren und es soll jetzt endlich ein Staatsvertrag her und Österreich will souverän werden. Und das zerreißen dann auch alle ihre Ausweise und ja, natürlich braucht es dann nicht lang, dann kommt die globale Union und klagt Österreich an, jetzt den Weltfrieden gebrochen zu haben. Das landet dann auch gleich das Weltgericht mit so einer Rakete in Wien, also vor dem Schloss Schönbrunn, und es wird dann im Gericht gehalten und da muss jetzt dann Österreich beweisen, dass sie an und für sich ja ein liebenswürdiges Volk sind und dass sie niemals den Weltfrieden brechen würden und eigentlich zu ja überhaupt keine schlimmen Taten fähig ist. In diesem Gerichtssaal werden dann Filme gezeigt und Schauspieler treten auf. Also es wird dann so ein Rundumschlag von österreichischen Persönlichkeiten, Politik, also eben Prinz Eugen tritt auf, Maria Therese wird gezeigt. Es kommt dann natürlich aber auch der Wein und der Walzer und also es wird dann, ja, selbst die Lipizzaner haben einen Auftritt und der junge Mozart darf spielen. Also es wird dann, ja, also alle Register werden da gezogen. Es ist aber jetzt so, dass die Präsidentin von diesem globalen Unionsdings, die ist da jetzt aber nicht sehr gut gesonnen, also es ist so eine ganz, ganz strenge. Sie will ja eigentlich schon das Urteil verkünden, ja, wo dann irgendwie Österreich evakuiert werden soll und irgendwie wird das Naturschutzgebiet oder irgendwie so. Und genau in dem Moment kracht dann aber der asiatische Abgeordnete rein, der die ganze Zeit in der Bibliothek war und der hat irgendwie die Moskauer Deklaration gefunden im Archiv. Die gibt's übrigens wirklich.
Steht
da und drin. Der steht, dass eben Österreich seine Unabhängigkeit wiederbekommen soll und dann ist halt Österreich frei und ja. Und alle sind glücklich. Jetzt muss man, um den Film zu beurteilen, vielleicht kurz den Hintergrund eben auch kennen, dass eben damals als der Film ist im 1952 produziert worden und zwar im Auftrag und auch in der Finanzierung von der österreichischen Bundesregierung und sollte dann, und eben der österreichische Vertrag ist ja dann erst auch 55, also es ist ja dann erst 55 eigentlich dann zur Unabhängigkeit Österreichs gekommen. Ja, und es sollte jetzt eigentlich dazu dienen, den Österreichern jetzt eben nach der Trennung jetzt von Deutschland nach 45 eben wieder dieses österreichische Bewusstsein auch zu vermitteln, ja, also eben auch diese Abgrenzung von Deutschland und jetzt eben auch vom Zweiten Weltkrieg natürlich und dem Holocaust. Ironischerweise ist jetzt aber der Regisseur von dem Film, der Wolfgang Liebenneiner, der war jetzt aber während dem Nationalsozialismus eigentlich ein ziemlich aktiver Filmschaffender mit einem ziemlichen Einfluss, also dass man dann gerade den beauftragt hat, finde ich halt jetzt auch wieder österreichisch fast, ja. Und ja, der Film arbeitet halt auch mit so einer landestypischen, mit dieser Mentalität und so einer retuschierten Historie und alles ist eigentlich eh so, ja, der feuchtfröhliche Österreicher, der halt gerne trinkt und der es gern gesellig hat. Es ist dann auch über die Heiratspolitik der Habsburger, dass ja alles eigentlich so harmlos ist und ja, es war halt auch Signal so ein bisschen an die Alliierten, eben Österreich endlich den Staatsvertrag auch zu geben und die Souveränität zurückzubekommen. Und ja, ich meine, es war dann immer alles erst 1955 und ich glaube jetzt auch nicht, dass der Film jetzt irgendwelche Auswirkungen hatte.
Man muss vielleicht auch für die deutsche Hörerschaft noch vielleicht ein paar Worte dazu sagen, weil für uns in Österreich, wir haben ja das alles gelernt, die Realität und die Mythen dazu, dass also als ich noch irgendwie so angefangen habe, mich so für Politik zu interessieren, also es war noch bis Mitte, Ende der 80er Jahre, also Anfang der 90er war es so eigentlich, ja, klassisches, ja, so Staatsräson, klassisches irgendwie Wissen. Österreich war das erste Opfer des Dritten Reichs. Österreich war das erste Opfer von Adolf Hitler. Wir können da nichts dafür. Und wir sind deswegen dann auch schon wieder so früh quasi befreit, nicht befreit worden, aber wir haben dann schon 1955 eben unsere Unabhängigkeit wiederbekommen, weil wir halt nichts dafür konnten im Gegensatz zu den Deutschen, die halt dann ja auch, wo die Alliierten dann sehr, sehr, sehr viel länger waren als in Österreich. Also wir konnten nichts dafür. Wir haben keine Schuld. Und das haben wir uns auch, ja, wirklich sehr, sehr glaubhaft eingeredet in Österreich. Hat dann wirklich zuerst mit den, ja, mit den 90ern angefangen, dass wir da auch mal irgendwie auf die Idee gekommen sind, dass wir nicht ganz unschuldig waren in Österreich. Und die Grundlage für diese, ja, für diesen Mythos, dass Österreich nichts dafür kann, die ist eben genau in der Zeit gelegt worden, als dieser Film entstanden ist. Und dieser Film produziert diesen Mythos ja auch mit. Also da geht es ja genau darum, dass Österreich ist so lieb, Österreich ist so brav, Österreich kann niemandem was zuleide tun. Deswegen sollen die bösen Alliierten sich jetzt endlich mal schleichen und Österreich wieder lieb und brav und nett sein lassen. Und das ist halt etwas, was in, ja, was man vom Ausland aus dann oft ein bisschen, ja, schwer versteht, weil halt ja vieles in Österreich vom Ausland aus schwer zu verstehen ist. Aber gerade die österreichische Verhalten nach dem Krieg ist halt noch ein bisschen schwieriger. Und auch der Mythos, den die Neutralität bei uns genießt, ist ja auch schwer zu verstehen für Leute aus dem Ausland, weil eben auch wir den Staatsvertrag damals bekommen haben mit der Zusicherung oder wegen der Zusicherung, dass Österreich immerwährend neutral ist. Ja, die immerwährende Neutralität heißt ja auch offiziell. Und auch das ist Teil dieses Mythos geworden, diese Neutralität, weswegen es ja auch heute in Zeiten, wo jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, ist Finnland in der NATO beigetreten zum Beispiel. Das ist in Österreich trotz aller Weltpolitik immer noch ja eigentlich komplett irreal, dass Österreich der NATO beitreten würde, weil diese Neutralität, obwohl sie ja eigentlich schon längst die Rolle verloren hat, die sie mal gespielt hat nach dem Fall oder nach dem Ende des Kalten Krieges. Aber die ist eben Teil dieses Österreich-Mythos, der eben in den 50er Jahren geschaffen worden. Und dieser Film hat da, ich weiß nicht, wie stark die Rolle war, die der Film gespielt hat, aber er hat sie gespielt. Also im Wesentlichen ist es ein österreichischer Propagandafilm. Und es ist interessant, dass der ja als Science Fiction läuft.
Ja, da triffst du jetzt einen guten Punkt, weil also der Film dauert irgendwie gut 100 Minuten. Ich bin dann am Ende auch da gesessen und habe gedacht, okay, ja, wo ist da jetzt die Science? Wo ist die Science Fiction? Sehr österreichisch.
Es ist Österreich, was soll da die Science sein?
Ja, Fiction jede Menge.
Ja. Wobei er beginnt sehr lustig. Also er lässt sich da wirklich am Anfang, so die ersten 15, 20 Minuten sind wirklich unterhaltsam. Da bekommt man auch, ja, schon was geboten, also so Stichwort verkabelte Strahlenpistolen sieht man da schon. Ich habe mich wirklich göttlich amüsiert über die Leute vom Fernsehen. Also,
die waren echt super.
Also da, was die da für ein Equipment mittragen, also das hat mich wirklich amüsiert.
Gut, warte mal, ich schicke dir mal das Bild, dass du auch siehst, wie das Fernsehen im Jahr 2000 ausschaut.
Genau, also beziehungsweise Fernsehteams eigentlich. Und,
mit so, ja, Antennen auf dem Kopf und auf Mützen und so.
Genau, also es ist generell so ein Fable in diesem Film, so alle Menschen, die irgendwas mit Kommunikation oder Medien zu tun haben, die haben so Kopfhörer oder Haarreifen mit Antennen, also da rennen alle mit Antennen am Kopf herum, ja.
Und das gibt wir jetzt auch als Podcaster.
Ja, stimmt, genau. Müssten wir eigentlich auch mit so Antennen herumlaufen, damit wir
nämlich da so auf einem Haarreifen angebracht.
Ja, genau. Also, richtig, genau, so genau. Ja,
insektenartig so. Irgendwie.
Ja, ja. Genau. Und,
ich tue die Fotos auch in die Shownotes, dass ihr das sehen könnt.
Ja, bitte, unbedingt. Ja. Also das war für mich so ein bisschen mein Highlight. Und ja, und dann sieht man halt noch so ein Gerät, mit dem man sich durch Wände und Schränke dann schauen können, also so scannerartig. Und also ich habe da noch ein Ding entdeckt, also ein technisches Device, wo ich mir dachte, das ist cool. Und zwar hat irgend so ein Radiotyp, der hat dann tatsächlich irgendwie so seinen Beitrag über so ein Mikrofon, das er am Handgelenk trägt und das ausschaut wie eine Uhr. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist cool, also so à la Knight Rider hat er dann in die Uhr gesprochen und dachte, ja, okay. Und ja, aber das war es dann eigentlich auch schon mit allem, was da irgendwie futuristisch war. Und es ist dann, danach wird es wirklich also zu einem Propaganda-Heimatfilm, ja, also er vergisst dann auch komplett, dass er irgendwann eigentlich in der Zukunft spielt, ja, und da ist es halt dann echt, also es wird dann eben beim Heurigen gefeiert und angebandelt bis zum geht nicht mehr, also man muss das jetzt auch österreichisch irgendwie lassen, es ist dann die Heiratspolitik der Habsburger wird dann eben so weitergeführt und ja, es ist wirklich dann nur noch so ein Propaganda-Film. Und
ja, der Kanzler reißt ja dann, glaube ich, auch die Weltgerichtschefin auf.
Genau, also es wird da ständig da geflirtet und gegen Ende habe ich mir dann schon gedacht, ja, jetzt wird es dann zach, also ich habe, obwohl er jetzt nicht so lange dauert, fand ich dann so die letzte Dreiviertelstunde Puh, ja, deswegen, ich habe mir kurz überlegt, ob ich den Film überhaupt heute präsentieren soll, aber dann habe ich mir gedacht, nein, da müssen wir jetzt alle zusammen durch.
Ja, weil du hast ihn dir schon anschauen müssen.
Genau.
Nein, er ist schon lustig irgendwie.
Also ja, eben.
Man kann sich ja die erste Viertelstunde anschauen
und dann wieder abschalten. Ja, genau, also das schon. Ja, und er ist ja auch, also wenn man halt auch so das Österreichische und Wienerische mag, ist er ja auch, hat er ja einen gewissen Unterhaltungswert. Und es ist eigentlich ist es fast ein bisschen schade, weil ich habe dann in zweiter Linie dann nachgedacht, eigentlich von der Politik her und von der Gesellschaft her hätte man ja da eigentlich schon mehr machen können aus dem Film. Also es gibt ja diese globale Union, es gibt eine Weltschutzkommission und eine Weltschutzpolizei, die zwar noch in warum auch immer in strahlensicheren Anzügen herumläuft. Und dann gibt es eben diesen globalen Fernsehdienst. Ja. Und dann aber gleichzeitig fahren noch immer die vier im Jeep durch Wien. Also das ist so, die Welt hat sich geändert, aber in 50 Jahren hat sich in Österreich überhaupt nichts geändert.
Die Frauen sind nur die Sekretärinnen. Ist ja, auch die Chefin also, natürlich, aber die
der
auch.
Sexismus ist halt in dem Film auch ein Wahnsinn. Also wie dann die Präsidentin angekündigt wird, dass die jetzt eben landet da von dieser Weltunion, globalen Union, sagt der eine halt auch so, eine Frau, na das hat uns gerade noch gefällt, gell. Also das ist so, boah, bitte, jetzt müssen sie sich mit dieser Frau da herumschlagen, ja. Und tatsächlich ist halt wirklich, also die Präsidentin wird auch dann wirklich öfters angegriffen auf ihre Rolle als Frau und weil sie doch so wie ein kalter Fisch ist und ja, und sich da überhaupt nicht weichen lässt auch da von diesem österreichischen Charme, ja, den der Präsident ja eigentlich die ganze Zeit schon ja, spielt, seit einer Stunde. Also, und das ist schade, weil ich habe mir dann eben überlegt, weil es gibt ja schon einige Filme auch, die mit diesen Utopien auch spielen, also diese, ja, wo so geschichtliche Herrschaftsmodelle ja, entweder rauf oder runter gespielt werden, also skaliert werden mit Apokalypsen, steinzeitlichen Anarchien, Terrorsystemen, also Stichwort 1984 zum Beispiel, ja. Und das macht der Film halt alles nicht. Also es ist, er spielt zwar in der Zukunft, aber das ist dann auch schon alles. Ja. Also es ist, wir erfahren nicht, wie es den Leuten geht, leben die in einer Dystopie, weil sie seit 50 Jahren da unter den Besatzern leiden. Ja. Das sieht man eigentlich überhaupt nicht. Also die sind da alle fröhlich am Naschmarkt unterwegs. Ja. Die winken dann auch alle den Besatzern, wenn die dann abfahren. Also es ist alles freundlich und nett und dann ist mir auch aufgefallen, also es hat mich dann zu der Frage weitergebracht, was macht jetzt Science Fiction eigentlich aus, weil dieser Film offensichtlich kaum ein Science-Fiction-Element hat und dass dem halt einfach bestimmte Sachen fehlen. Und wenn jetzt auch Science-Fiction oft eigentlich ein Genre-Mix ist, also es gibt halt eben so viele Elemente aus Western oder auch gerade Horror ist ja oft im Science-Fiction auch sehr nahe, also Stichwort die Körperfresser kommen oder die Fliege oder eben auch so politische Parabeln und ja, und irgendwie fehlt das alles. Also man hat jetzt weder diese wissenschaftliche Fantastik, dass du halt hast irgendwie so eine Gefahr aus dem All oder irgendwelche Naturkatastrophen, Computer, die Weltherrschaft an sich reißen wollen, Zeitreisen, Parallelwelten, Antiwelten, Entdeckungsreisen durchs All, das fehlt alles. Also das ist kommt überhaupt nicht vor. Es gibt jetzt eben keine wissenschaftlich-technologische Veränderung. Also es fehlt
doch
auch
die Kerle mit den Antennen am Kopf.
Ja, naja. Also es fehlt auch dieses, also in diesem Science-Fiction hast du eigentlich immer irgendein Novum. Und das auch bei diesen sozialen Science-Fiction-Filmen, ja, hast du eben irgendeine soziale, kulturelle Veränderung, die thematisiert wird, die eben ein Novum ist. Und das fehlt halt dem Film total. Also deswegen fast ein bisschen schade. Ich glaube, man hätte, ja, aber gut, das ist ja ein Propagandafilm, den die Regierung beauftragt hat.
Also, wenn sie da jetzt die Alliierten hier als wie so dystopische Herrschaft dargestellt hätten und wie schlimm das alles ist und so weiter, dann wäre es vielleicht auch nicht das gewesen, was der Film machen wollte. Also.
Ja, eben, genau, ja.
Ich denke mal, immerhin haben sie damals quasi die Science Fiction als ein Vehikel quasi akzeptiert, als ein positives Setting, in dem sie ihren österreichischen Propaganda-Wohlfühl-Identitätskreationsfilm da hineingesetzt haben. Also da war da war die Wissenschaft vielleicht noch nicht irgendwie das, was sie heute according to some politicians ist. Also ich glaube nicht, dass ein österreichisches Propaganda-Video oder ein österreichischer Propaganda-Film heute da die Wissenschaft als Setting wählen würde, oder? Weißt du, was ich meine?
Ja, damals hat man eben den Heimatfilm, den Propagandafilm als Science-Fiction verkleidet. Heute wird man wahrscheinlich irgendwie, ja, wird keiner Problem damit, das jetzt direkt als Heimatfilm wieder zu machen, weil das ist das,
genau, was... Genau, also heute würde halt dann der Kanzler über die grünen Wiesen wandern. Also da wäre überhaupt kein Film mehr, keine Fiktion mehr, sondern das wäre dann einfach, ne? Also ich finde das irgendwie immerhin noch ein positives Ding, dass da die Wissenschaft nicht dieses negative Image hat, was sie ja heute oft hat schon, vor allem in politischen Kreisen.
Ja, das stimmt, ja. Ich war ja enttäuscht, dass keine Aliens vorkommen, weil ich dachte ja eigentlich, dass dieses Raumschiff-Raketendings, mit dem da die globale Union landet, dass das ja eigentlich Aliens sind. Also ich kannte eben nur das Bild von dem Raumschiff. Und habe ich mir danach gedacht, ja, wenn sie da irgendwie Aliens noch reingebracht hätten und sich für Aliens dann irgendwie rechtfertigen hätten müssen, vielleicht wäre es dann mehr Science-Fiction gewesen. Ich weiß es nicht.
Ja, aber Österreich war ja nach 1945 nicht von Aliens besetzt, sondern von den Alliierten.
Das wäre dann zu viel der Analogie gewesen. Ja. Das hätte dann niemand mehr mitgekriegt, wenn das jetzt Aliens waren, was da überhaupt gemeint ist damit.
Ja. Zu anspruchsvoll.
Aber es ist schon sehr spannend und ich finde das auch irgendwie, dass das halt irgendwie ein Regisseur gemacht hat, der in der Nazi-Zeit auch aktiv war, das passt eigentlich sehr gut dazu, oder? Weil es ging ja nicht darum, sich mit der Nazi-Zeit auseinanderzusetzen. Genau.
Nein, gar nicht.
Es ging ja um das Gegenteil. Es ging ja darum, dass durch dieses schöne österreichische Image, das gemütliche und so weiter, abzudecken. Ja, genau. Ja? Und wer kann das besser als jemand, der da irgendwie Erfahrung drin hat?
Genau, Propagandafilme, das konnte man ja damals machen. Ne? Also sehr gut machen.
Da hat man die Expedition noch nutzen müssen, solange es noch da war.
So
Propagandafilme.
Ja, also insofern, das ist ein sehr interessantes Zeitzeugnis einfach. Und wer sich für die österreichische Identität interessiert, ist das schon zu empfehlen. Ja.
Man kann es dann, man kriegt schon, also ich habe dann überlegt, man bekommt schon auch ein bisschen einen Einblick in die österreichische Seele. Also so dieses schöne Reden auch. Und ich habe dann so gedacht, weil die Mischung von Heimatfilm mit Science Fiction ist, also dieser Genre-Mix, was ist denn dann Iron Sky? Weil irgendwie sind mir dann die Nazis eingefallen und dann war ich am Mond und dann ist mir Iron Sky eingefallen. Ist das auch eine Mischung?
Ja, was? Das ist ja alles. Ja, aber Iron Sky ist halt so eine Alternativwelt Science Fiction, würde ich halt sagen. Gibt's sicherlich.
Ja, das hat halt auch das Setting, dass halt die Nazis am Mond überlebt haben und dass da halt eine riesige Stadt oder wie man das nennen möchte.
Dann erhebt er den auf für eine andere Sendung, da kann man Iron Sky, kann man sich auch nochmal besprechen. Da kommen auch Teleskope drin vor und so weiter, also da kann man wunderbar drüber reden.
Okay, ich gleich muss den mir nochmal anschauen.
Nein, also die Teleskopszene ist die beste von Iron Sky.
Die was?
Die Teleskopszene, die Teleskopkampfszene.
Teleskopkampfszene.
Ja, ich möchte das nicht spoilern, aber es ist der beste Szene ever, die ich gesehen habe im Kino.
Und es ist ja auch ein crowd-gefundetes Projekt, ne? Genau, ganz anders im aufgezogen als jetzt von einem Auftraggeber, von einem politischen Auftraggeber, so wie das. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil fast.
Naja. Ich fand es ein bisschen schockierend, auch weil es war ja ganz im Vorspann von dem Film, also jetzt am 1. April 2000 wieder zurück, da stand ja auch irgend sowas mit gefördert eben von staatlichen und kirchlichen Einrichtungen und das Kirchliche habe ich auch sehr, okay, das wird interessant werden.
Haben alle mitgemacht, ja.
Ja, ja, man sieht es dann auch, also man hat schöne Aufnahmen dann von Kirchen und Kirchenglocken und so, also es ist alles drinnen, was reingezahlt hat, ja.
Also wer ihn gerne anschauen will, der Film ist noch zu sehen. Also es gibt den auf DVD. Er ist Teil dieser Sammlung. Wie heißt sie? 150 Jahre österreichischer Film oder österreichischer Film?
Nur
oder?
Österreichischer Film.
Ja, also da gibt es sind 150 Filme drin oder irgendwie sowas. Irgendwo, genau, 150 Filme gibt es die Edition der österreichische Film. Da ist einer von den 150 Filmen ist der. Man kann ihn auch in sehr, sehr schlechter Qualität auf YouTube sehen. Vollständig, aber halt mit einer Auflösung, es ist ein Schwarz-Weiß Film und in grandios schlechter Auflösung. Also da würde ich dann doch lieber die, weiß ich, 3 oder 4 Euro investieren, die der Film auf, wo läuft der? Apple TV, oder?
Auf Apple, genau. Apple TV,
ja. Ja, da kann man ihn in guter Qualität kriegen und muss halt irgendwie 2-3 Euro zahlen dafür.
Ja, genau. Ich glaube, 4 Euro oder 5 Euro kommt jetzt, wenn man sich den ausleihen möchte. Und es zahlt sich aus, also allein diese Apparate, die die TV-Menschen da
haben. Aber wie gesagt, es ist ein Film aus den 50er Jahren und man, wenn ihr ihn irgendwo öffentlich vorführen wollt oder sowas, dann, also man kommt damit heute nicht mehr durch. Also alles, was irgendwie so, ja, was man heute zu Recht nicht mehr macht, also keine Ahnung, sich irgendwie verkleiden als Delegierter aus Afrika mit schwarz angemaltem Gesicht und ja, irgendwie die Delegierte aus Südamerika rennt da im Poncho mit irgendwie, wie heißt dieser Mexikanerhut rum, der Delegierte aus Asien hat irgendwie so Schlitzaugen schnurrbart und so komisch. Also es ist all das, was man heute zu Recht nicht mehr macht, ist da mit großer Begeisterung gemacht Tolles worden. Programm. Sexismus sowieso. Ja. Es gibt auch einen Aufsatz, den verlinke ich noch in den Shownotes, der heißt Scherz, Sexismus, Science Fiction. 1. April 2000, ein Staat inszeniert Geschichte. Das ist offensichtlich, ich weiß nicht, welche Disziplin das ist, Theaterwissenschaften, Filmwissenschaften, aber irgendjemand hat da mal einen Aufsatz drüber geschrieben. Den könnt ihr auch noch lesen.
Ja, und vor allem für die, Wien-Liebhaberinnen und Wien-Verherrlicherinnen von euch. Filmemacher, sehr zur Abschreckung empfehlenswert vor eurem nächsten Wien-Besuch.
Ja, oder zur Einstimmung auf das Wienerische. Also wer den österreichischen Dialekt mag, der ist bei dem Film auch sehr gut
aufgehoben. Das war auch eine sehr, sehr schöne Szene, wo die vier Alliierten, also der Russe, der Franzose, der Engländer und der Amerikaner alle an einem Tisch sitzen und sich beraten, was sie jetzt tun, weil Österreich jetzt irgendwie hier quasi die Besatzung aufkündigt, sitzen sie da und der eine redet Russisch, der andere redet Amerikanisch und dann kommt der Herr, Leute, so also können wir nicht mehr weiterreden, jetzt reden wir doch alle Wienerisch, das können wir eh und dann fangen die vier an, halt im ärgsten Wienerisch zu reden. So haben sie sich irgendwie Untertitel und Übersetzung gespart, weil halt dann die die Amis gespielt haben, einfach wienerisch geredet haben. Also es ist ein Film, er hat seinen Reiz, aber es ist halt ja ein Film, der fast nicht mehr funktioniert heute.
Fast?
Naja, zeigt dem jetzt irgendeinem aus Deutschland oder Schweiz, der oder die keine Ahnung hat von der österreichischen Geschichte in den 50er Jahren. Also so ein Mensch kann mit dem Film genau gar nichts anfangen. Wir können zumindest, weil wir es in der Schule gelernt haben, die Hintergründe noch ein bisschen was damit anfangen, aber sonst wüsste ich, wie der Film auf Leute wirkt, die mit dem Hintergrund keine Ahnung vom Hintergrund haben.
Ja, das wäre doch eine interessante Herausforderung, oder? Also alle, die jetzt nicht wirklich viel Ahnung haben von österreichischer Geschichte, mögen sich den Film ansehen und uns dann sagen, wie er denn auf sie gewirkt hat.
Ja, wir haben sie gerade erklärt.
Ein bisschen, aber jetzt vielleicht nicht ganz so.
Und nachdem ihr euch den 1. April 2000 angeschaut habt, könnt ihr ja dann vielleicht auch uns sehen, live und in person. Florian, wo bist du denn in der nächsten Zeit?
Ich bin am 16. April treten wir in Graz auf, am 17. in Linz, dann am 21. in Wien und dann kommt eh schon bald die nächste Folge. Wir sind dann danach noch am 28. April, glaube ich, nochmal in Dornbirn, also in Vorarlberg und ja, dann ist eh schon der April auch schon wieder aus. Also bis dahin kriegt ihr wieder Neuigkeiten. Ansonsten habe ich, am 18. April sind wir beide, du und ich, Ruth, noch bei einer Veranstaltung, aber die ist, glaube ich, geschlossen, oder? Also das ist nicht öffentlich, das ist dieses Lehrerfortbildungsdingens.
Doch, echt? Also das ist der MINT-Kongress in Leoben, da kann man sich schon auch anmelden.
Ich hätte gedacht, da muss man irgendwie so irgendwie von okay, gut, dann verlinke muss ich das man, auch.
Muss nicht geladen sein, nein. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie mittlerweile schon voll ist, ausverkauft, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall kein öffentlicher Vortrag in dem Sinn von einfach nur so für ein öffentliches Publikum, sondern es ist schon ein Kongress über MINT, Mathematik, Informatik, Technik und Naturwissenschaften.
Genau.
Und andersrum habe ich es jetzt gesagt. Es richtet sich schon hauptsächlich an Menschen im Bildungsbereich, Lehrkräfte und so weiter.
Genau. Und wir werden dort auch obwohl wir gemeinsam sind, es wird da keine Universumsshow geben, sondern gibt es eine Podiumsdiskussion, wo wir beide teilnehmen. Du wirst dein Planetarium dabei haben und dann gibt es noch einen Vortrag, wo wir was über Ressourcen und Asteroidenbergbau und Frauen in der Wissenschaft erzählen. Und
genau, das war die Anforderungen.
Ja, also ich habe die Themenmischung.
Von Asteroiden und Menschen.
Genau. Ja.
So heißt der Vortrag. Und
dann schaue ich, dass ich das auch noch verlinke in den Show Notes. Ja, das war's von mir.
Und ich werde am 17. schon dort sein, also das ist am 18. und ich werde am 17. schon dort sein mit dem Planetarium und am 18. am Vormittag auch nochmal. Also wenn ihr das Planetarium mal sehen wollt, dann meldet euch doch noch an, wenn ihr in der Nähe von Leoben seid. Und ich bin dann auch gleich noch weiter am 19. und 20. in Weiz. Das ist auch dort in der Gegend. Falls ihr nicht aus der Gegend seid, es geht um die Gegend nördlich von Graz. Und am 20. und 21. in Birkfeld auch gleich daneben. Also ja, meine kleine Steiermark-Tour.
Nordsteiermark-Tour.
Mit dem Planetarium. Nordsteiermark, Nord, naja, ja, Nordost-Steiermark-Tour mit dem Planetarium. Evi, bist du irgendwo live zu sehen?
Ja, bist du sogar, oder?
Nein,
also,
wann,
du wo? Trittst nicht auf, aber man kann dich live sehen, wenn man da ist, wo du bist. Demnächst.
Kann man irgendwo hinkommen, wo man dich sehen kann?
Ja, ich bin immer irgendwo, ich existiere.
Nein, aber wir haben ja schon gesagt, dass du demnächst hier von dem Raketenstart berichten wirst. Das heißt, vielleicht hören auch welche zu. Wir haben auch Leute aus der Raumfahrt-Community und Leute, die bei diesem Raketenstart sein werden. Also da bist du dann auch zu sehen.
Genau, ja. Also ich fahre dann nach Darmstadt. Genau, und werde da eben bei der ESA dann dabei sein beim Launch. Freue ich mich schon sehr darauf, ja. Aber ich habe keinen öffentlichen Auftritt dort.
Nein, aber
falls irgendjemand von euch auch zu dem Zeitpunkt den bei der ESA in Darmstadt weilt, dann könnt ihr euch treffen und connecten.
Natürlich.
Genau, und dann auf jeden Fall wirst du dann in der nächsten Folge ausführlich berichten, was da passiert ist in Darmstadt.
Genau, ja. Ja, bin schon sehr aufgeregt, also ich freue mich
aber
schon sehr
darüber. Moment mal, wirst du da schon in Darmstadt gewesen sein oder wirst ja erst am 13. in Darmstadt, nein, stimmt, ich bin dämlich. Ja, nein, alles gut.
Diese Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, erscheint am 11. April und am 13. April startet die Rakete und die nächste Folge des Universums, das Universum Folge 76, erscheint am 25. April und da wird Evi in Darmstadt gewesen sein und wird dann darüber berichten, was sie erlebt hat.
Ja, sofern die Rakete gestartet ist.
Also ja, wenn nicht, gibt es auch was zu berichten.
Ja, genau. Nein, es wäre schon cool, also ich hoffe, das klappt alles und dass das alles nach dem Zeitplan verläuft.
Ja, das wird schon.
Ich freue mich auch schon sehr auf den Bericht. Das wird sicher cool.
Ja, voll.
Und bis dahin ist es jetzt auch schon vorbei. Was uns noch bleibt, ist uns bei euch zu bedanken.
Ja. Dann tun wir das.
Danken wir euch zum Schluss. Wenn ihr es bis hier geschafft habt, dann habt ihr euch den Dank wahrlich verdient. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs in unserer Telegram-Gruppe sein und Themen zur allgemeinen Diskussion beisteuern. Danke fürs Bewerten dieses Podcasts. Und ganz besonderen Dank natürlich auch wie immer an die edlen Spender. Wir werden nicht müde, es zu betonen, kein Geld von irgendwem, außer von euch direkt.
Wir lassen uns nicht kaufen von irgendwelchen Lobbygruppen, von irgendwelchen Medien. Wir kriegen keine Werbung. Es gibt Spotify, zahlt nichts an uns. Niemand zahlt uns was, außer ihr lieben Menschen, die uns mit euren Spenden unterstützt. Und das freut uns sehr, wenn ihr das tut.
Genau. Und seit dem letzten Mal haben auch wieder einige Leute uns finanziell unterstützt, und zwar über PayPal waren das Reinhold, Roland, Matthias, danke Martin, danke Marco, Uwe und Günther. Danke euch auch für eure netten Nachrichten, die offenbar
vielen Dank
mit den Spenden mitkommen. Ihr seid die Besten. Und dann haben auch noch auf Steady und Patreon ein Abo abgeschlossen, Henry of Djibouti, dessen E-Mail-Adresse einen anderen Namen suggeriert, aber wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Namen, mit dem sich Henry unterschrieben hat. Henry, danke Henry, danke Johannes und danke Katrin.
Ja, vielen Dank und apropos Dank, ich weiß, dass es immer noch Menschen gibt, die vermutlich auf die Grußkarte vom Universum warten. Wir haben das schon länger nicht mehr angekündigt. Es gibt wunderschön, absichtlich hässlich designte Ansichtskarten, Grußkarten aus dem Universum, die wir verschicken an Leute, die uns ja, also die ein Abo abschließen oder die uns eine entsprechende Summe spenden. Und ich habe eine Liste, da notiere ich alle Adressen. Ich bin nur aus diversen Gründen nicht dazu gekommen, das dann auch auf Karten zu übertragen und dann alle Unterschriften einzuholen, die auf der Karte drauf sein sollen. Jetzt bin ich gerade dabei, vielleicht designen wir neue Karten, dann warte ich vielleicht noch ab, dann kriegen alle das neue Design. Aber ihr seid nicht vergessen, ihr seid nur ein bisschen vernachlässigt. Also die Karten, sie kommen.
Du glaubst du nicht tatsächlich, dass wenn du neue Karten designst, dass sie dann besser aussehen?
Nein, aber es gibt Menschen, die kann man beauftragen mit sowas. Dann sehen sie besser aus.
Korrekt. Ja. Ich finde unsere Karten auch gar nicht so schlecht.
Ja, sind sie eh nicht, aber
ist ja auch nur eine Postkarte,
ja, oder? Genau. Aber ich wollte nur anmerken, es gibt die Karten und irgendwann werden sie ankommen, ich sage.
Ja, so viel dazu, so viel zu dem Universum. Dieses Mal, wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Genau, und wenn ihr uns bis dahin was schreiben wollt, tut das unter hello@dasuniversum.at. Wenn ihr uns Fragen stellen wollt, tut das unter fragen@dasuniversum.at. Und wenn ihr nichts sagen wollt, dann sagt einfach nichts und hört beim nächsten Mal wieder zu. Nämlich in 2 Wochen, wie Ruth gerade gesagt hat.
Tschüss. Bis dann, macht's es gut.
Tschüss.
Tschüss.